Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Upload Unplugged, dem Berufsschul-Podcast der Multimedia-Berufsschule. Mein Name ist Gina.
Und ich bin Karim. Und heute sind wir wieder versammelt.
Versammelt, ja.
Wir sitzen hier im Podcaststudio. Wir sitzen sogar tatsächlich an einem Wochenende heute hier. Mhm. Machen ein bisschen Wochenendarbeit. Mhm. Aber auch mal ganz schön, so eine Schule ganz leer zu sehen,
ja,
oder?
Ja, du, ne? Nutzt ja nichts. Wir machen das ja beide neben unserer Arbeit, aber total gerne. Und da nimmt man das auch mal in Kauf, ne?
Total. Wir haben heute die Folge Straffällige. Wir haben zwei Straffällige hier, die im Gefängnis gesessen haben. Und sprechen mit denen so ein bisschen darüber, über die Zeit, wie es war. Und da würden wir sagen, wünschen wir euch ganz viel Spaß.
Ganz viel Spaß dabei.
Hallihallöchen, Gina.
Hallo, lieber Karin.
Na, ich freue mich, dich heute wieder zu sehen.
Das sagst du immer, glaube ich.
Ich sag das immer, aber es ist auch wirklich so, weil, also wir sind zwar auch, ich sag jetzt mal freundschaftlich, gut verbunden auch und wir sind auch schon hier recht viel in Kontakt.
Ja.
Wir sehen uns aber
sehen
eigentlich
nicht so oft, ja, stimmt.
Immer so dann zu den Aufzeichnungen und dann ist immer so…
Ja.
Der Weg wieder da, dass man sich sieht.
Ja,
und
das
finde ich schön.
Das stimmt. Sehen uns tatsächlich eher so zu besonderen Anlässen, ne? Geburtstag, Silvester, weiß ich nicht, ne? Irgendwelche größeren Feierlichkeiten vielleicht mal.
Ja, oder Shirin-Konzert, wann wäre
ja,
auch.
Ja, genau, Konzerte, ja. Ja, also vielleicht sollten wir es auch mal machen, dass wir mal einfach Kaffee trinken gehen oder so.
Ja, oder wie letztes Jahr zu Weihnachten, wo wir einfach einen Glühwein getrunken haben.
Ja, genau.
So, das machen wir ja dieses Jahr auch mit euch gemeinsam, dass wir bei Gina sitzen und ein bisschen, ein Glühweinchen trinken und einfach ein bisschen über die Weihnachtszeit reden.
Oder was auch immer. Ich mag ja kein Glühwein.
Aber du hast das letztes Mal getrunken.
Ja, ich glaube, es war weißer.
Nee, doch stimmt, das kann sein. Stimmt, habe ich mir einen Film gefunden.
Aber sprechen wir dann in der Weihnachtsfolge drüber, würde ich sagen.
Machen wir.
Wir haben heute richtig spannenden Besuch, aber bevor wir damit starten, lass uns unseren tollen Song der Woche nicht vergessen.
Ja, möchtest du gerne starten?
Ich kann gerne anfangen.
Ja.
Ich habe heute einen meiner zurzeit Lieblingsinterpreten mitgebracht, und zwar Berg.
Mhm.
Rote Flaggen.
Mhm.
Den Song. Ich liebe diesen Song. Mhm. Also, und weswegen der mir jetzt gerade eigentlich diese Woche wieder so, also weswegen ich den diese Woche wieder hoch und runter gespielt habe, ist, und zwar habe ich die neue Serie in der ARD-Mediathek geguckt, Schattenseite. Hast
Aha.
du schon davon gehört?
Nee, tatsächlich
Jonas
nicht.
Ems, ein ganz bekannter YouTuber oder TikToker oder was auch immer, Influencer, sagen wir mal so, hat damals 2019 das Buch geschrieben, Schattenseite. Und da geht es um das Thema Cybermobbing, Social Media, um eine Situation in der Schule. Und das wurde jetzt verfilmt in einer Serie mit auch richtig tollen Schauspielern. Die wurden auch ausgezeichnet aufgrund ihrer schauspielerischen Leistungen. Und das ist echt kann ich wirklich empfehlen, die Serie. Es sind nur 6 Folgen, also kann man auch gut gucken. Jede Folge geht so 45, 50 Minuten ungefähr und einfach ganz aktuelles, wichtiges Thema. Die werden in der Schule da, deren Handys werden gehackt und dann werden ganz pikante Geheimnisse an die Öffentlichkeit gebracht von den einzelnen jungen Menschen und teilweise ganz schlimm. Also da geht es dann auch um das Thema Essstörung oder Suizid und so. Mhm. Ne? Also so ein bisschen auch die Warnung, es ist jetzt nicht irgendwie eine Komödie, sondern…
Da geht es schon auch so ein bisschen um diese Themen.
Genau. Aber ganz, ganz toll gemacht und kann ich nur empfehlen. Naja, und in dieser Serie lief auch der Song. Und
okay.
Da war ich wieder so voll, ich fühle diesen Song, der ist so emotional. Red Flags werden da angesprochen, ist ja auch ein ganz interessantes Thema oder wird ja auch immer wieder, was sind so deine Red Flags und so, ne, was sind meine. Und ich finde, zu unserer heutigen Folge… Passt es auch ein bisschen.
Total, gerade so, was so Cyberkriminalität angeht.
Ja,
ich meine,
Cybermobbing
würde ich jetzt auch schon in die Kriminalität mit einstufen. Ist ja auch etwas, was strafbar ist in Deutschland. Das ist auch immer ganz wichtig, dass ihr es anzeigt, falls sowas irgendwie passiert. Also bitte machen, wenn ihr da Kontakt habt. Ich kenne den Song auch tatsächlich und ich habe ihn gehört, als er gerade so rausgekommen ist.
Mhm.
Und dieser Song ist irgendwie so krass, weil dieser Mensch ja wirklich Dinge beschreibt. Ja, ja. Man sieht diese roten Flaggen irgendwie schon die ganze Zeit, aber man kümmert sich ja trotzdem um diesen Menschen und ist irgendwie trotzdem mit diesen Menschen zusammen. Und ich finde, das bringt dieser Song wirklich sehr gut auf den Punkt.
Und ich liebe seine Stimme.
Ja, tatsächlich. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das Berg ist.
Ja. Ja.
Berg war letztens auch in Hannover, glaube ich.
Ja, ich glaube, ich habe das auch gelesen, aber irgendwie, weiß nicht, ist es an mir vorbei. Also, rote Flaggen, hört euch an.
Bitte hört ihn euch an. Es findet ihr bei uns auf jeden Fall in der Playlist. Also, Link ist in unseren Shownotes und da könnt ihr auch gerne mal reinschauen.
Genau, wir brauchen aber deinen Song noch.
Ja, mein Song der Woche. Ich bringe heute mal wieder einen Künstler oder eine Künstlerin mit, die ist jetzt nicht so extrem bekannt. Sie ist zwar bekannt, aber nicht so extrem bekannt. Also verstehst du, was ich meine?
Ja, weiß ich nicht. Ich muss mir mal den Namen sagen.
Okay. Ja, der Song, den ich heute mitbringe, der ist von Ruby. Mhm. Kennst du Ruby?
Ich glaube nicht.
Sie kümmert sich sehr, also sie ist so ein bisschen auch in dieser Rap-Szene unterwegs, Deutschrap, wobei ist nicht nur Deutschrap, ehrlich gesagt, ist auch so ein bisschen mehr, aber sie steht für ganz viel Feminismus und halt eben die Perspektive der Frau, dass Frauen stark sind und auch Dinge erreichen können.
Finde ich sehr gut.
Total. Und sie ist mir letztens irgendwie in so ein paar Playlists reingespült und ich habe einen neuen Song von ihr gehört und der heißt Nicht wie du. Dieser Song, ich weiß nicht, also da muss man jetzt mal wieder ganz kurz auf eine andere Ebene gehen. Kennen wir ja bei mir schon, andere Ebenen sind bei mir immer so ein Ding. Ich bin so ein nerdy Boy.
Lasst euch drauf ein.
Es geht heute nicht so ganz um den Text. Also klar, der Text ist zwar auch sehr gut, ich finde den super, aber für mich ist es melodisch ein wirklich spannender Song. Ein Song, der ganz langsam startet mit wenig Tiefe und wenig Bass, der irgendwann dann aber ganz viel Ausdruck bekommt und auch ganz viel Dynamik mitnimmt. Und ich finde, das ist irgendwie so gut gelungen bei diesem Song. Schaut da gerne mal rein. Also ich weiß nicht, was bist du für ein Mensch? Bei mir ist es immer so, wenn ich einen Song höre und ich finde den gut, dann teile ich mir den auf. Also ich höre mir den an und dann höre ich, was gibt es für Samples im Hintergrund? Was machen zum Beispiel Back-Vocals? Was machen die für Geräusche?
Oh, crazy, okay.
Ich nehme diesen Song so ein bisschen auseinander. Und
nee, das mache ich gar nicht. Nee.
Echt nicht?
Überhaupt nicht. Nee, da achte ich gar nicht drauf. 0,0. Also dann eher auf den Text.
Okay, weil ich finde das nämlich sehr spannend, weil wenn ich dann einmal diesen Song analysiert habe, dann höre ich diese einzelnen...
Oh, das ist doch aber stressig, oder?
Nee.
Wenn man da dann so, also wenn man das dann analysiert hat und so im Kopf hat und darauf guckt... Ja.
Mir macht dieser Song dann richtig Spaß.
Okay, krass. Ja, nee, bei mir sind es echt die Texte. Es ist dann auch so, dass ich die manchmal an bestimmte Leute schicke, weil ich irgendwie den Text mit dieser Person verbinde und sage hier, bitteschön, musste ich auch nicht denken oder so. Oder man findet den dann in meinem Status bei WhatsApp, weil ich damit vielleicht gerade meine momentane Gefühlslage oder ausdrücken möchte oder ein Statement setzen möchte. Ruby, sagst du? Ich bin gespannt, weil eigentlich ist es ja voll mein Genre
ja.
Deutschrap und dann noch Thema Feminismus. Also ich höre mir definitiv an.
Ja. Und eigentlich auch gar nicht so mein Genre, ne? Deutschrap. Und ich hate dich hier immer für Deutschrap. Ja. Ne? Ja, jetzt komme ich hier um die Ecke mit einem Deutschrap-Song. Nee, aber sehr schön. Den findet ihr auch in der Playlist. Und wir wollen gar nicht mehr so viel reden, weil wir glauben, das Interview wird intensiv.
Ja, genau. Wir haben zwei ehemalige Strafgefangene bei uns zu Besuch gehabt in einem sehr, sehr interessanten Interview und die beiden gehören zu dem Verein Crimex. Die haben diesen Verein gegründet und erzählen uns, ja, was dieser Verein überhaupt macht, wie sie dazu gekommen sind, wie es passiert ist, dass sie im Gefängnis gelandet sind, wie lange sie da waren, wie es ist, seitdem sie wieder draußen sind. Einer von den beiden ist auch noch gar nicht so lange ist noch gar nicht so lange aus dem Knast raus. Und ja, genau, ihr könnt gespannt sein, hört euch das Interview an und vielleicht kann der eine oder andere, die eine oder andere ein bisschen was für sich mitnehmen.
Total. Ich würde sagen, wir starten einfach, oder?
Ja, genau.
Ja?
Viel Spaß beim Zuhören.
Viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen heute bei uns, Ben und Steven. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, unsere Zuschauer, Zuschauerinnen wissen noch gar nicht, wer ihr seid. Stellt euch doch gerne einmal vor.
Dankeschön erstmal für die Einladung. Mein Name ist Benjamin Tagan. Man nennt mich Ben oder Benny, zumindest in meiner Arbeit. Und ja, freue mich hier zu sein. Und 46 bin ich. Genau, und alles Weitere gleich.
Okay, danke.
Ja, ich bin Steven, ich bin 43, danke auch für die Einladung. Das ist eine super Chance für uns und freue mich auch hier zu sein und bin gespannt, was uns erwartet.
Ja, sehr schön. Wir haben so ein kleines Ritual bei uns im Podcast, das kennt ihr, glaube ich, noch gar nicht.
Nee, woher?
Ja, stimmt, woher auch. Wobei, eine Folge ist schon online.
Ja, stimmt.
Also eigentlich. Naja, aber wir haben einmal diese Rubrik beschreibt dich oder beschreibt euch einmal in drei Hashtags. Wisst ihr, was Hashtags sind?
Mhm.
Und da einmal ganz knackig drei Wörter, die euch beschreiben.
Super, wer fängt an?
Ich muss kurz überlegen.
Ja.
Hashtags.
Ja.
Ich hau mal Hashtag Gambler raus.
Mhm. Ah, okay.
Dann konter ich mit dem Hashtag die Ruhe in Person.
Aha.
Ah.
Ja, sehr gut.
Fallen dir noch zwei ein?
Hashtag 180 Grad Drehung.
Ah, okay.
Das unterstreiche ich mal, aber…
Könnt ihr bei den gleichen Hashtag nehmen, ja?
Nö, das wollen wir nicht.
Okay.
Ich sag mal… Ne, ich muss überlegen.
Dann hau ich noch einen hinterher. Hashtag Familienvater.
Ah, cool, schön.
Okay. Ich sag, tatsächlich muss ich Hashtag 180 Grad auch nehmen, wobei es tatsächlich noch ausgeschmückt werden müsste bei uns beiden. Und dann nehme ich noch Hashtag, ich nehme Hashtag Vegetarier einfach mal.
Ah, okay.
Da können Karim und ich uns gleich anschließen.
Absolut. Er war ja mal Veganer, jetzt Vegetarier. Oh.
Okay.
Wow. Wie heißt das andere?
Pestgetarier gibt es auch noch. Pest,
okay. Das sind die, die
und,
Fleisch
und,
essen.
Ja.
Ne?
Fisch,
ja.
Genau.
Ja, sehr schön.
Schön, voll spannend, genau. Aber da, wo ihr das jetzt gerade sagt, Familienvater und so, also wir kennen ja eigentlich jetzt noch gar nichts über euch. Was mögt ihr uns denn einfach mal so ein bisschen erzählen? Wie kam es dazu, dass ihr straffällig wurdet? Was wollt ihr uns darüber erzählen? Wie ist so eure Geschichte?
Ja, die Geschichte ist erstmal, ich sag mal, zwei Leben parallel. Irgendwann zueinander gefunden, dann sozusagen die Weggabelung und jetzt gehen wir den Weg gemeinsam, nämlich als Geschäftspartner. Wir haben also letztes Jahr die Crimex gegründet, Crimex GUG derzeit noch, wird irgendwann mal eine GmbH, das sind jetzt natürlich irgendwelche Unwichtigkeiten, aber einfach mal kurz gesagt. Wir beide haben uns kennengelernt im Gefängnis, im Knast, haben also lange Zeit im Gefängnis gesessen, beide unterschiedlich lange. Und seitdem sind wir eigentlich auf der Spur sozusagen, das Leben oder beziehungsweise unsere Gesellschaft ein bisschen besser zu machen über Prävention letztendlich. Wir beide kennen das Thema Resozialisierung aus dem Gefängnis, wobei wir jetzt schon voll in der Thematik sind. Ja. Resozialisierung ist immer so ein schöner Begriff, der im Knast immer wieder irgendwie wichtig ist, so. Letztendlich haben wir aber beide gemerkt, dass wenig Resozialisierung stattfindet und wir beide haben uns überlegt, auch über ein Anfangsprojekt, wo wir also früher gearbeitet haben und haben uns gesagt, wie können wir es letztendlich ändern, wie können wir die Gesellschaft ein Stück weit besser machen und das Einzige, was man machen kann, ist tatsächlich junge Bäume zu biegen. Also einen alten Baum braucht man nicht mehr biegen, aber junge Bäume, das kriegt man sehr gut hin und dementsprechend arbeiten wir jetzt seit schon einiger Zeit, also Steven noch ein bisschen länger als ich, also knapp, ich bin knapp 8 Jahren in der Prävention, Steven noch ein bisschen länger.
Ich bin seit Ende 2015 dabei tatsächlich.
Genau, und mit der Crimex GOG haben wir jetzt unser gemeinsames Ziel nochmal verfeinert, letztendlich gesagt, wir wollen nochmal unseren Stempel draufdrücken, was für uns persönlich wichtig ist zu vermitteln. Und seitdem arbeiten wir mit Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Toll, total super. Also ich muss dazu mal kurz einen kleinen Schwenk in mein Leben machen. Ich weiß nicht, ich glaube, das weiß gar keiner von unseren Zuhörern. Ich habe ja auch jahrelang in der JVA gearbeitet als Sozialarbeiterin. Erst im Jugendgefängnis in Schleswig und dann in Hamburg in der JVA Billstedt. Und das zu dem Thema Resozialisierung, ne? Also ich sehe das genauso. Ich war dafür zuständig, den jungen Menschen auf dem Weg nach draußen zu helfen und mit denen schon mal so eine Brücke zu schlagen. Wo komme ich eigentlich unter, wenn ich rauskomme? Kriege ich einen Job? Wie bewerbe ich mich eigentlich? Wie schreibe ich das in eine Bewerbung rein, wenn ich irgendwie straffällig wurde oder gerade aus dem Gefängnis komme? Was ist, wenn ich noch mit Süchten zu tun habe, wo kann ich angebunden werden, ne? Und dann aus dem Knast heraus habe ich dann versucht, die sozusagen irgendwo anzudocken und ich bin ganz ehrlich, ja. Also
lass mich raten, keine Wohnung, keine Arbeit.
So ungefähr, genau. Also okay. Schwierig, wobei ich sagen muss, es sind viele Menschen offener, als man vielleicht denkt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, wenn okay. du im Gefängnis warst, gar keine Chance, irgendwie einen Job zu finden. Gerade bei den Jugendlichen, finde ich.
Aber, darf ich da kurz eingrätschen? Ja, es ja. ist nicht so schwierig, wie man vielleicht denkt. Oder nicht so, was hast du gesagt?
Also die sind nicht so anti, die Arbeitgeber.
Genau,
ne, wie man
aber
denkt.
Es ist ein sehr schwieriger ja. Weg. Ja, ne? Wenn ich überlege, allein ich habe mir über 100 Wohnungen angeschaut.
Oh Gott.
Ja. Ich war ehrlich zu den Menschen, weil ich Angst hatte, dass es später rauskommt, ich aus dieser Wohnung dann rausgekickt werde. Aber dieser Weg ist steinig und hart. So.
Total.
Und da nicht aufzugeben, das ist echt das Schwierige daran.
Das glaube ich. Und ich hab einfach die Erfahrung gemacht, wenn die dann entlassen wurden, hatten sie vielleicht sogar was im besten Fall. Aber das war ganz schwierig, das zu halten. Ne? Also ich habe die noch immer 6 Monate danach noch weiter betreut. Aber ja, wenn sie dann nicht regelmäßig zur Bewährungshilfe gehen und so weiter und so fort, habe ich so viele einfach immer wieder reinbekommen ins Gefängnis, wo ich dann dachte, boah, ganz schön anstrengend. Oder auch blöd, dass die Gesellschaft da nicht irgendwie besser ja,
es
so ein Auffangnetz hat. Ne?
Es gibt da ja auch ganz konkrete Zahlen. Ne? Also man sagt so schön, 70-80% der Erwachsenenstraftäter, die einmal im Knast gesessen haben, die schaffen es noch ein zweites Mal und noch häufiger.
Ach, krass.
Und bei den Jugendlichen ist es auch nicht viel besser, ein bisschen besser. 50-60% ist auch eine erdrückende Zahl. So, total. Da muss man sich mal vorstellen, ne, was eigentlich unser System in dem Bereich bringt. Und da muss ich sagen, da sind andere Länder doch ein bisschen besser aufgestellt, zumindest was die Statistiken angeht. Also wenn man mal zu unseren Nachbarn schaut, Niederlande oder vielleicht auch die skandinavischen Länder, wo es ganz andere Ansätze gibt, wo man also sagt, man muss mit den Leuten viel mehr arbeiten. Das heißt, wenn jemand straffällig geworden ist, dann kann man ihn einfach wegschließen und sagen, der Mehrwert für die Gesellschaft liegt darin, dass er in dem Moment eben nichts machen kann. Wobei natürlich das Gefängnis auch kein rechtsfreier Raum ist. Auch da kann man sich neue Strafen einfangen. Aber es ist natürlich besser zu sagen, wir machen die Strafen vielleicht geringer, was ja dann auch den Steuerzahler nicht so viel kostet. Aber wir lassen die Kosten dabei, indem wir viel mehr mit denen arbeiten. Das heißt, mehr Sozialarbeiter, mehr Psychologen, noch mehr Leute, die sich kümmern, die sich wirklich kümmern und wirklich mal fragen, warum, wieso, weshalb. Weil ich muss gestehen, mich hat keiner so wirklich gefragt.
Das wäre jetzt meine Frage. Also wie habt ihr das denn erlebt? Hat man euch da irgendwie unterstützt? Habt ihr das Gefühl gehabt, da wurde irgendwie mit euch ein bisschen was erarbeitet?
Also die Realität ist ganz klar, man wird verwahrt und dann am Ende vor die Tür gesetzt mit seinem blauen Sack. Vielleicht hat man eine Reisetasche, aber was anderes passiert nicht. Es gibt Behandlungsmaßnahmen, es gibt Maßnahmen, die gemacht werden müssen, Kosten, Nutzen und solche Sachen. Aber diese Sachen sind alle nach Schema F. Und die einzige Behandlungsmaßnahme, die für mich dort drin was gebracht hat und mir ein bisschen die Augen geöffnet hat, war diese Arbeit mit den Jugendlichen, was jetzt Crimex ist. Ne, auch da drin.
Das hast du schon von da drin sozusagen begonnen, okay? Mhm.
Genau, das meinte Benny ja mit, wir haben früh angefangen.
Genau, weil das ist tatsächlich so ein Thema, was mal, also jede Behandlungsmaßnahme, die man so im Gefängnis bekommen kann, zielt natürlich darauf ab, jemanden zu resozialisieren, aber es ist natürlich auch schwierig, als Insasse ehrlich zu sein. Das heißt, wenn ich mit jemandem spreche, der doch irgendwie über mich entscheidet, dann werde ich natürlich sehr vorsichtig sein über das oder mit den Worten, die ich so benutze oder über das, was ich erzähle und werde natürlich das Ganze doch ein Stück weit beschönigen. In unserem Crimex-Projekt, also die Behandlungsmaßnahme in Hannover auch, ist es eben so, dass die Leute, die also an dieser Maßnahme teilnehmen, offen über ihre Straftaten reden können und mal wirklich das Ganze reflektieren können und letztendlich über jeden Einzelnen, der also mitmacht, der seine Geschichte zu erzählen hat. Also mir ist es selbst auch passiert als gestandener Mann, der schon mit allen Wassern gewaschen ist, so ungefähr, dass ich Gänsehaut bekommen habe, weil ein Kollege von mir das einfach erzählt hat, was er mit seiner Familie erlebt hat. Ich kannte das bei meiner Familie, aber es war für mich natürlich nochmal hart auch zu hören, aus seiner Sichtweise. Und das ist einfach genau da, wo es anfängt, hat auch bei mir geklappt. Da sagt man so schön oder wir sagen so schön, das ist so eine Eigenbehandlungsmaßnahme. So, dass man eigentlich sozusagen immer wieder über seine Fehltritte spricht und dementsprechend dann am Ende zu dem Resultat kommt, sich selbst überzeugt und sagt, also erstmal, den Zufall kannst du nicht überlisten, egal wie schlau du geworden bist. Und der Zufall, der kann dich auch immer wieder ins Gefängnis bringen. So, das ist einfach eine Tatsache.
Ja. Interessant, genau. Okay. Steven, jetzt hatte Ben gerade schon erzählt, ihr habt euch zusammen im Oder ihr habt euch im Gefängnis kennengelernt, JVA Hannover, oder?
Nee, tatsächlich in der JVA Sehende. Ich war damals noch in Untersuchungshaft.
Ja.
Wegen meiner letzten Straftat. Mhm. Und Benny war schon in Strafhaft. Der war ja, ist ja aus Spanien.
Genau, ich habe mich
Hannover
aus
verlegt.
Spanien verlegen lassen. Bin damals in Spanien verhaftet worden. Ja. Nach 3 Jahren habe ich dann, also nach 2 Jahren, habe ich dann die Verlegung beantragt und bin dann über verschiedene Transporte, ne, also durch Spanien zum Teil, dann Deutschland, dann in Sehende gelandet, also familiennah sozusagen. Mhm. Und ja, da ist mir Steven als Hausarbeiter über den Weg gelaufen und ich war in der Hauskammer und habe gearbeitet. Also Freundschaften im Gefängnis zu knüpfen ist sehr schwer. Also oftmals ist es wirklich nur so ein Wegbegleiter, ne, so letztendlich mal jemand, der ähnlich strukturiert ist, ähnlich denkt. Es ist auch super schwer im Knast wirklich Leute zu treffen, die doch ein gewisses Level haben. Also ich zähle mich auch dazu. Also der Knast ist voll von Taugenichtsen und Glücksritter und Glücksreiter sozusagen. Mhm. Wie gesagt, ich zähle mich auch dazu, ne, ich nehme mich da nicht aus, aber es ist trotzdem von der vom Level her, sage ich mal, das ist wirklich Abgrund. So, und dementsprechend, wenn du mal jemanden gefunden hast, mit dem du auch mal normal reden kannst oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr noch reden kannst, ja, da hat es einfach gepasst. Wir haben uns da einfach gut verstanden, einfach eine gute Ebene gehabt. Und ich muss sagen, es ist sehr selten, dass man jemanden draußen auch noch wieder trifft. Man weiß ich nicht, man erzählt sich da alles Mögliche, wir werden dies und wir werden mal das und wir kommen meist nicht dazu, weil das Leben einen doch wieder einholt. Bei uns war es aber so, gemeinsame Firmengründung, wir haben einfach einen ähnlichen Charakter. Trotzdem sind wir sehr verschieden, aber das hat einfach gepasst.
Ich wollte sagen, was macht das ja auch irgendwie aus, ne? Also so die Mischung von euch beiden, ne? So wenn ihr auch jetzt hier sitzt und so, ist ja total passend, ne? Auch wenn ihr, wie du sagst,
Dankeschön.
Unterschiedlich seid, ist das ganz schön.
Danke. Ich muss da mal direkt eingreifen, ich habe noch gar nichts gesagt. Ich bin einfach nur gerade in Lausche-Stimmung. mich interessiert total, also man ist im Gefängnis ja total isoliert, stelle ich mir einfach vor. Ich meine, ich habe da jetzt nicht so die Erfahrungswerte. Es gibt Dokus, die ich mir gerne anschaue über dieses Thema, aber ich stelle mir schon echt krass vor, du bist ja dann quasi schon isoliert, abgeschotteter von der Umwelt. Man hat weniger Leute, mit denen man reden kann. Freundschaften wären für mich ein total großes Thema, die mir dort total fehlen würden. Über Themen sprechen, die einen beschäftigen, über Emotionen sprechen. Die hat man ja alle trotzdem, diese Emotionen. Wie war das für euch im Gefängnis, damit umzugehen?
Das ist genau das, was Benny meint. So, ich habe Benny kennengelernt damals in Sehende und wir haben uns in Hannover wieder getroffen. Ich war vor dir, glaube ich, schon in Hannover.
Mhm, ja.
Und Benny ist dann nachgekommen und da haben wir dann ganz klar gemerkt, wir haben uns auf der Kammer schon gut verstanden, aber da haben wir dann halt richtig miteinander reden können und auch, so begrenzt sie ist, aber ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Und wenn es mal Konsole spielen war oder unser Super Saturday, was eine andere Sache ist.
Okay.
Und da jemanden zu finden, der eben nicht nur über neue Straftaten nach der Haft spricht oder über das, wie geil er gelebt hat und was für ein geiler Macker er war. Ich spreche jetzt einfach mal so, wie es ist. Ne? Ich versuche es nicht zu schönigen. Das ist schwer. Und Benny war halt einer davon. Ich muss gestehen, ich habe noch jemanden kennengelernt, den ich jetzt als Familie sehe. So, ne? Aber das sind wirklich Ausnahmen. Und ich habe 15,5 Jahre im Gefängnis verbracht. Und in dieser Zeit habe ich 2 Menschen getroffen, die ich dazu zählen würde. So
ordentliche Zeit auch, ne? Und du, Ben, wie lange war das bei dir?
Tatsächlich bei mir 8 Jahre, gestückelt auch auf 2-mal. Tatsächlich bin ich auch einer von den Unbelehrbaren. Mhm. Also das erste Mal 2,5 Jahre und beim zweiten Mal dann 5,5 Jahre. Und so wie Steven schon sagt, man lernt da viele Leute kennen. Tatsächlich, um auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich war am Ende tatsächlich jemand, der genau das Gegenteil gemacht hat. So, das heißt, ich habe irgendwann das Ganze umgedreht, weil ich einfach mir die ganzen Geschichten von den Menschen, jeder hat Probleme, dann ist der Anwalt scheiße, dann komme ich nicht raus, wann komme ich raus, wann habe ich Lockerungen, wann kommt mein Anwalt dies, mein Anwalt das, meine Familie so. Man hört sich diesen ganzen Mist an, man hat selber ein Riesenpaket zu tragen. Dazu kommt noch, dass wirklich, ich will fast sagen, 80% der Insassen doch ein Drogenproblem haben. So dementsprechend könnte ich vorstellen, was es für ein Level ist. Und ich habe irgendwann angefangen, selbst wenn die Tür offen war, meine Tür zuzumachen, weil ich keine Lust hatte, mit den Leuten zu kommunizieren. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, ich bin was Besseres. Nein, ich brauchte meine Ruhe. So irre das ist. Ja.
Auch diese Ruhe von diesem Negativen, ne? Ich meine,
absolut.
Ja, ganz viel Negativität.
Tristesse pur. Ja, du hast ja nichts anderes. Du siehst ja nur Traurigkeit um dich herum. So, wie soll das dich nicht anstecken? So, es geht gar nicht. Ne? Du kannst zweimal das Ganze weglachen, beim dritten Mal bist du selber traurig. Mhm. Oder schlecht drauf.
Ja, klar.
Wie war das mit Trauer bei euch? Hattet ihr oft Tage, wo ihr auch mal einfach, ja, ich sag jetzt mal, unten wart am Boden? So.
Also eigentlich, frag doch lieber, wie viele glückliche Tage wir in Haft hatten. Also ich hatte keinen, außer den meiner Entlassung vielleicht. Mhm. So. Und Trauer, ja, es ist schwer, damit umzugehen. Natürlich, ich habe oft bei mir auf dem Haftraum gesessen abends und geweint. Mhm. Ich habe auch viel erlebt, genauso wie Benny auch. Ne? Mein Vater ist gestorben, meine Schwester ist gestorben. Alles während dieser Zeit, in der ich für meine Familie hätte da sein müssen. So, mein Vater lag lange im Sterben, hatte Krebs. So, und ich war für meine Familie nicht da, für meinen kleinen Bruder, für meinen großen Bruder, auch wenn wir keinen großen Kontakt haben. Aber das sind Sachen, die muss man verarbeiten. Das sind aber auch Sachen, das sind Spuren, die wir uns selber zugefügt haben, die nie wieder repariert werden können. Und deswegen machen wir, was wir machen. Wir versuchen nicht zum Beispiel den Jugendlichen zu erzählen, mach das nicht, mach das nicht. Die Entscheidungen müssen die alle selber treffen. Aber wir zeigen ihnen die Konsequenzen auf, die dieses Handeln hat. Als ich damals mich entschieden habe, kriminell zu werden, habe ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal in einer Situation bin und um mein Leben kämpfen muss und jemand fast umbringe. So, ne, das weiß man nicht. Und das deswegen machen wir das. So, damit die einfach nicht dieselben Fehler machen wie wir. So, wir haben das gelernt, wir mussten uns das selber eingestehen. Und ich sag euch ganz ehrlich, wenn man anfängt, über die Scheiße, die man gemacht hat, über die Jahre, was man den Menschen angetan hat, nicht nur die Opfer, die wir so produziert haben, die wir bestohlen haben, denen wir Drogen verkauft haben, was auch immer, also in meinem Fall bestohlen, in Bennys Fall was anderes.
Genau.
Genau. Die Familie, so, wenn ich überlege, was ich meiner Mutter angetan habe, was ich meinen Partnerin angetan habe, was ich meiner ganzen Familie angetan habe. Ich habe eine 22-jährige Tochter, ich habe keinen Kontakt zu ihr, so, weil ich kriminell war, so, und nicht mehr bin, aber naja, es ist ja auch noch nicht so lange her. Also, dass ich kriminell war schon, aber dass ich ein freier Mensch bin.
Ja.
Übrigens, jeder, ich will mal behaupten, jeder, ich schließe jetzt mal von meiner Person auf andere, jeder, der im Gefängnis sitzt, denkt früher oder später darüber nach, nehme ich mir das Leben? So, und dann gibt es starke Charaktere, die sagen, ach Quatsch, das bist du nicht, das machst du nicht, das ist ja Blödsinn. Mhm. Also ich rede nicht von Leuten, die vielleicht irgendwie ein, zwei Wochen gekriegt haben wegen Schwarzfahren, sondern ich sage Leute, die wirklich Jahre vor sich haben und vielleicht auch noch gar nicht wissen, wie viele Jahre vor ihnen liegen. Das heißt, in der U-Haftzeit zum Beispiel, innerhalb der ersten zwei Wochen passieren halt die meisten Selbstmorde, Suizide. So. Mhm. Und man kommt selbst auch an den Punkt, darüber nachzudenken. Ich habe mich immer motiviert, die Option hast du nicht. So, dementsprechend brauchst du nicht drüber nachdenken. Genauso schlecht drauf sein, die Option hast du nicht. Hm. Du musst hier einfach durchziehen. Hm. So. Also wenn du die Option nicht hast, mach's dir leichter und denk nicht drüber nach. Das hat mich mit motiviert. Also jeder hat seine Motivation, das war meine Motivation, einfach zu sagen, die Option ist einfach nicht da. Letztendlich, wie Steven sagt, wir haben alle unser Paket zu tragen und haben alle echt viel durchgemacht. Man muss sich vorstellen, jemand, der lange im Gefängnis sitzt, Steven, man kann sagen, das Doppelte von meiner Zeit, da passiert so viel. So viel, was passiert, wo du nicht intervenieren kannst, wo du nicht eingreifen kannst, wo du nicht da sein kannst, wo du einfach nur parallel lebst. Mhm. Meine Schwester hat mal einen schönen Satz gesagt, der für mich natürlich sehr traurig war. Sie hat gesagt, Benny, das fühlt sich an, als wenn du tot wärst. Mhm. So, weil du bist einfach nicht da. Mhm. Und 4 Stunden in der Woche zum Besuch. Das kompensiert gar nichts.
Im Monat.
Im Monat, Entschuldigung, genau, im Monat. Gott, ja. Das kompensiert gar nichts. Für uns war es eine Flucht, tatsächlich auch ein Stück weit etwas Sinnvolles zu suchen. Mhm. Deswegen, wo ich von diesem Projekt gehört habe, es war ja schon vor unserer Zeit zumindest ähnlich, wir haben es ja doch nochmal umgestellt, wie ich schon sagte, hat für mich wieder einen Sinn ergeben, das Ganze. So einfach für Jugendliche da zu sein, an diesem Projekt mitzuarbeiten und eben dann auch draußen weiterzumachen. Steven ist ja entlassen worden und relativ schnell haben wir dann eben die Crimex gegründet. So, das heißt, er hat dann relativ schnell mit mir, haben wir unser eigenes Ding gemacht. Mhm. So, und für uns sehen wir auch natürlich, und das ist das Schöne an der ganzen Arbeit, der Trichter ist nach oben hin offen. Wir haben noch so viel mehr, was wir machen können. Wir haben jetzt schon wieder 2 neue Projekte, die wir einfach sozusagen für uns an den Start gebracht haben. Wir gucken, dass wir die jetzt gerade installieren, überall, auch natürlich das Ganze bewerben, dass eben auch die Schulen Bescheid wissen, mhm, wir haben was Tolles. Und da gibt es noch so viel mehr und das macht einfach Spaß und es ergibt irgendwie Sinn. Ja, also keiner von uns hat noch irgendwie die Intention, Millionär zu werden. Das haben wir einfach aufgegeben, weil wir es auch schon waren. Also ich meine,
sagen, ihr wart's, glaube ich, auch schon.
Es ist jetzt nicht so, dass wir das nicht erlebt haben. So, trotzdem sind wir angesteckt von dem Virusgeld, das ist ganz klar. Aber wir wissen auch die Sinnhaftigkeit von den Dingen, die wir jetzt tun, ne, das hat sich einfach so ein bisschen verschoben. Deswegen auch von mir vorhin Hashtag 180 Grad Drehung.
Ich hab
also
noch
vom Paulus zum Saulus, ne? Oder war es umgekehrt? Ich weiß nicht. Bibeltechnisch. Genau.
Was zurückgeben. Ah. Weil wir haben genommen, wir haben genug genommen. Wir haben von der Gesellschaft genommen. Wir haben von unseren Familien genommen. Wir haben von allen genommen. Und deswegen
was zurückgeben.
Geben wir was zurück mit dieser Arbeit. Ne? Es ist spät genug, aber ich glaube noch nicht zu spät.
Mich würde dann jetzt wirklich mal interessieren, beschreib doch mal, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, ne? Was für Projekte, was bietet Crimex an? Gibt es auch Möglichkeit für Einzelberatung? Was bietet Crimex alles? Wenn ich jetzt als junger Mensch, als junger Erwachsener hier zuhöre, was kann ich von euch irgendwie erwarten?
Bevor du gleich losstürmst, was wir auf jeden Fall wollen, ist an den Schulen, mit den Schulen eine Nachhaltigkeit erreichen. Mhm. Das heißt, wir wollen für die Schüler weiter ansprechbar sein, für die Sozialarbeiter, nicht nur für unsere Projekte, die bezahlen und uns buchen, sondern einfach auch, wenn Sozialarbeiter sagen, pass auf, ich habe da jemanden, da wäre gut, dass Crimex mal mit dem redet, im Klassenverband bringt das nichts. Jetzt darfst du.
Ja, und daraus sozusagen entstehen natürlich ganz viele Anfragen auch und deswegen sagen wir auch immer Open End, alles was geht, wenn wir es denn umsetzen können. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir uns überqualifiziert darstellen und sagen, hey, das können wir alles. Wir hatten auch schon mal eine Anfrage und es ging in Berlin um eine dritte Klasse. Da habe ich gesagt, oh Leute, ne, also schön, dass ihr uns anfragt, aber ich bin da echt der Meinung, wir können gerne neue Wege gehen, das müssen wir aber zusammen ausarbeiten und wirklich ganz vorsichtig, weil man kann da so viel kaputt machen.
Oh ja,
so.
Dritte Klasse.
Und dementsprechend, ne, also das, manche sind halt so, sagen, oh, die fangen schon an, kriminell zu werden und draufhauen und so, da sind wir ganz weit von weg. Wir sind kein Bootcamp à la USA und wir sind auch kein Carsten Stahl, wer am lautesten schreit, hat recht, sondern wir sind Crimex, wir haben unsere Ideologie, wir sagen, wir wollen letztendlich sensibilisieren und darum geht es. Wenn ich in meinem Projekt oder in unserem Projekt, Steven, bei dir, bei mir, nur ein Opfer schaffe, weil es traumatisiert ist, weil ich irgendwas erzählt habe, was nicht gut war, dann habe ich verloren. Hm. Dann ist das Projekt sozusagen, kannst du einmal falten oder so und dann in die Tonne schmeißen. Ne, das darf nicht passieren. Hm. Und dessen sind wir uns bewusst. Wir haben schon ganz viele verschiedene Anfragen. Was wir jetzt neu an den Start gebracht haben, ist zum Beispiel das pädagogische Boxen. Wir nennen es Ring of Change. Ne? Und
oh, cool.
Genau, und das zweite ist das schöne Kick. Das war so ein bisschen eine Idee von Steven auch heraus, weil er einfach der Technikaffine ist. Und da haben wir einfach gesagt, wir wollen was Musikalisches mit den Jugendlichen machen, mit dem Background, dass wir da sind, für alle Sachen ansprechbar sind und natürlich auch ein schönes Ergebnis haben. Jeder Musiker wird jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, die wollen mit KI irgendwie Musik generieren. Aber Jugendliche sind sehr, ungeduldig und wollen ein ganz schnelles Ergebnis haben. Und mit KI können wir natürlich super schnell ein Ergebnis erzielen, auch in kurzen Einheiten, dass die dann was mit uns gemacht haben. Nichtsdestotrotz sind diese Projekte natürlich auch immer zu schauen, ob man nicht erstmal das Pilot- bzw. das Basisprojekt anbietet, dass man einfach schon mal die Basis hat und alles andere baut darauf auf. Man kann auch alles einzeln buchen, gar keine Frage, aber wenn es aufeinander aufbaut, die Chronologie ist dann am Ende schöner. Mhm. Wir sind öfter da und wir haben dieses Erstvertrauen, was wir oftmals durch die Präventionsarbeit, unsere Basisprävention ist 180 Minuten, drunter gehen wir nicht, also alles andere wäre sinnfrei, das ist einfach zu wenig für das Thema. Oder eben auch ein Tagesworkshop von 270 Minuten. Genau. Und aus dieser Basis heraus haben wir dann eben auch schon eine Menge Vertrauen geschaffen. Und dementsprechend kommen dann auch solche Fragen wie, kann ich dich mal an die Seite nehmen? Kannst du mir mal erzählen, wie das und das ist? Und ich habe hier gerade ein Schreiben vom Gericht bekommen. Wie muss ich das werten? Was wird jetzt passieren? Ich habe hier einen Strafbefehl. Ne, dann erklärt man denen das, weil man es selbst erlebt hat. Wir sind keine Juristen, aber soweit wissen wir schon Bescheid, dass wir da eben auch mit Rat und Tat an der Seite stehen können. Und wenn wir nur sagen, Leute, ihr müsst da nochmal einen Experten aufsuchen.
Ja, klar. Ne? Ja, cool.
Ich finde es irgendwie so krass, weil über dieses Thema wird ja irgendwie gar nicht in der Schule geredet, bei mir zumindest gar nicht. Ne? Thema Straftaten, ab wann ist es eine Straftat? Also das war bei mir nie in irgendeinem Umfang irgendwie präsent. Also deswegen finde ich es irgendwie total crazy, weil das ja total wichtig ist, darüber zu sprechen. Ne?
Ja.
Es einfach ist, nur diese Sensibilisierung zu schaffen, dass man es mal gehört hat, finde ich. Ne?
Es ist total wichtig, weil wir zeigen das auch anhand der Interaktion mit den Jugendlichen. Zum Beispiel das Abziehen, was total normal bei den Jugendlichen ist. Das ist eine schwere Straftat, das ist ein Raub, das ist kein Diebstahl. Die Jugendlichen sagen immer, oder die Kinder, die Schüler sagen immer, ja, ist ja nur ein Diebstahl. Nein, es ist ein Raub, weil du jemandem was weggenommen hast. Auch die Abstufung von einem Raub bis hin zu schwerem Raub, ne, mit Waffe und. Das erklären wir natürlich alles und wir sagen auch, welche Konsequenzen das im Strafmaß hat. Und erklären natürlich auch solche Sachen wie Führungszeugnis, was das bedeutet, was da drin gespeichert wird, wofür das wichtig ist. Man hört ganz oft oder man kriegt ganz oft an den Klassen mit, dass da zwar mal drüber gesprochen wurde, aber es ist gar nicht bei den Jugendlichen angekommen. Und uns hören die zumindest, habe ich das Gefühl, nochmal anders zu. Und es ist auch so die Resonanz der Lehrer tatsächlich und der Sozialarbeiter, die uns beobachten oder begleiten oder einfach nur aus Neugier mitschauen.
Mhm. Ist ja auch eine ganz andere Sache, ne? Jemand, der das alles miterlebt hat, da zu haben, der jede Frage beantworten kann, ne?
Genau, und das ist auch der große Vorteil, den wir haben, weil wir sind nicht der Feind. Viele Schüler sehen halt die Polizei als Feind. Die haben es noch nicht verstanden, dass es Freund und Helfer ist. Und dementsprechend öffnen sie sich einem Polizeibeamten zum Beispiel auch eher nicht. Ne? Mhm. So dementsprechend, die Polizei macht auch super Präventionsarbeit, gar keine Frage. Und geht auch an Schulen und versucht da auch Projekte umzusetzen. Und machen sie ja auch. Und die ist auch super, die Arbeit, gar keine Frage. Wir sind aber eben nochmal ein
ganz
Teil auf der anderen Seite.
Ja.
Authentisch zu erzählen, was haben wir erlebt, auf Augenhöhe. Und die kleben uns oftmals am Mund und sind natürlich auch gespannt, was ist jetzt das Resultat und was kommt da raus. Auf dem Weg dahin räumen wir eben mit gefährlichem Halbwissen auf. Und das ist eben das Entscheidende, was Steven gerade auch sagte. Wir klären eben solche Punkte. Und wenn jemand nicht weiß, was ist Notwehr, dann erklären wir das. Mhm. Ne? Also Notwehr ist keine Rache. Mhm. Notwehr ist nur, um den Angriff abzuwenden sozusagen. Mhm. Und wenn das vorbei ist, dann ist auch die Notwehr vorbei. Und dann begibst du dich plötzlich in Richtung Straftat. Mhm. Na, es gibt viele Leute, viele Beispiele, die haben genau deswegen gesessen, weil sie nicht wussten, wann ist Schluss, wann darf ich aufhören.
Ah, okay.
So, genau. Und das sind halt so Punkte, da muss man einfach aufräumen. Und da bin ich auch der Meinung, dass es wirklich auch auch ältere Personen betrifft. Auch da wissen viele nicht. Ich frage euch jetzt mal, wisst ihr, dass ihr jemanden privat festnehmen dürft?
Was? Nee.
Das wusste ich noch nicht.
Nein, wisst ihr das
nicht?
Klingt
nach einem Spiel.
Dann müsst ihr euch, ja, dann müsst ihr euch mal tatsächlich das BGB anschauen, weil es gibt nämlich tatsächlich die Möglichkeit, jemanden, wenn man also einen Schaden hat, weil man die Person nicht kennt und die auch nicht ermitteln kann, kann man sie so lange, bis die Polizei kommt, festsetzen. Und da steht nicht klar definiert, wie man die festsetzt. Das heißt, ich kann sie komplett festnehmen.
Ach.
Also das nennt man dann eigentlich Freiheitsberaubung, ist aber eigentlich eine private Festnahme im Sinne dessen, dass ich also meinen Schaden nicht auf meinem Schaden sitzen bleibe. Sprich also, wenn jemand dein Auto zerkratzt und du kennst ihn nicht, dann kannst du den festsetzen. Wenn du den aber kennst, weil er vielleicht aus der Schule ist, dann kannst du sauer sein, rufst aber nur die Polizei und sagst, der war das.
Der war das.
Ne?
Ah, okay.
Also das zum Beispiel, und da ist es ja selbst Erwachsene, ne? Also ihr, ne? Das, wer sich damit nicht beschäftigt, der weiß es nicht. Und da muss man sich mal vorstellen, wie die Zahl bei den Jugendlichen ist, was die dann zum Teil nicht wissen. Ne? Thema Strafmündigkeit. Also du musst jetzt ab 14 wissen, was richtig und was falsch ist. Und Unwissenheit schützt eben vor Gesetz nicht, vor Strafe nicht. So dementsprechend ab 14, Halleluja. Ne? So, dann kann es eben mal nach hinten losgehen. Mhm. Und dann kommt der nächste Punkt, dass die Jugendlichen sagen, ja, aber wieso, mit 13 kann ich doch machen, was ich will. Nee, weil du könntest deinen Eltern weggenommen werden. Und dann kommst du nämlich ins Heim. Und das soll keine Strafe sein, sondern das Richtige tun. Und dann sind nämlich ganz viele Sozialarbeiter, Psychologen und Erzieher, die dann plötzlich auf dich aufpassen. Warum? Weil deine Eltern nicht in der Lage sind, dich zu erziehen. Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern du brauchst eine besondere Betreuung.
Richtig, ja.
So, ja. Ne? Und also da gibt es halt so viele Punkte, wo man mit aufräumen muss. Auch Beispiel Leute, die also erstmal nur eine Duldung hier haben, weil sie aus einem schwierigen Gebiet kommen. Die denken tatsächlich, ich baue hier Scheiße und dann werde ich eh abgeschoben, da passiert ja nichts. Bestes Beispiel, ich habe in Spanien Scheiße gebaut, ich bin festgenommen worden, ich bin da verurteilt worden. Ha, ha, ha. Also was ist hier mit abgeschoben? Nein. Du sitzt deine Strafe ab und dann wirst du abgeschoben.
Ah ja, so. Okay. Stimmt, das wissen wahrscheinlich sehr viele nicht, ja.
Ne, also das sind halt so Kleinigkeiten, eigentlich erstmal logisch. Aber viele, wenn jemand unsicher ist, ist logisch trotzdem, weiß ich nicht, könnte sein, könnte auch nicht sein. Ne?
Ja, total. Jetzt ist es ja so, ihr seid an den Schulen, ne? Jetzt gut, ihr habt jetzt gesagt 13, 14-Jährige, ist wahrscheinlich immer ein bisschen unterschiedlich. Bei uns geht es ja so ab 16 ungefähr los. Ich habe gelesen, ihr habt euch auch beide so ein bisschen auf unterschiedliche Bereiche spezialisiert. Weiß nicht, ob man das sagen kann. Ich meine, Steven, bei dir habe ich gelesen, geht es irgendwie um Cyberkriminalität oder Cybermobbing? Habe ich das richtig gelesen?
Ja, ich habe halt einen anderen Zugang, weil ich das Basiswissen habe, weil ich meine ersten Straftaten waren Cyberstraftaten. So, und deswegen habe ich mich da mehr mit beschäftigt. Benny macht das mit dem Mobbing genauso, aber kann halt vielleicht viele Fragen nicht beantworten, die ich beantworten kann, gerade was Cybermobbing überhaupt ist. Und also grundsätzlich machen wir unser AST, unser Anti-Straftaten-Training, und da behandeln wir alle unsere Punkte. Aber unsere Präventionen sind auch immer auf die Klassen zugeschnitten. Das heißt, wir gehen nicht hin und arbeiten nach Schema F unsere Punkte ab, sondern wir lernen die Klasse kennen und sehen auch durch dieses Kennenlernen, was in der Klasse das Problem ist, was die Problematik ist. Ist da Mobbing ein großes Thema oder sind es eher die Drogen? Das ist in jeder Klasse ja unterschiedlich. Und deswegen sind auch, ich glaube, jede von unseren Präventionen ist immer anders. Ja. Und ja, das ist so ein bisschen das Thema.
Das ist ja auch gut, dass ihr da nicht so fest dran festhaltet, ne?
Voll. Mich würde interessieren, wie reagieren die Jugendlichen eigentlich auf euch? Ich meine, das ist ja schon ein ganz anderes Auftreten, was ihr da habt. Wie ist das? Also
selbst da arbeiten Benny und ich auch unterschiedlich. Also wir sind zwar beide, wir haben Crimex gegründet und wir haben dasselbe Ziel, aber wir beide arbeiten unterschiedlich. Mhm. Ich zum Beispiel bevorzuge Sitzkreise, weil ich mit den Jugendlichen gern im Kreis sitze und die Lehrer damit reinnehme und so.
Ich bin zum Beispiel eher der Oberlehrer von oben, ne? Herab sozusagen.
Genau.
Nein.
Aber das heißt nicht, dass das eine besser ist oder das andere, sondern es ist einfach auch das, womit wir uns wohler fühlen, womit wir unsere Erfahrungen gemacht haben. Und kommt auch nicht bei jeder Klasse gut an, dass ich einen Sitzkreis mache, aber ich bin ja auch stur und deswegen beharre ich dann da drauf. Außer es ist halt überhaupt nicht möglich vom Platz her, ne? Dann ist diese Kennenlernphase, wenn wir uns am Anfang vorstellen. Ich glaube, Benny erzählt ein bisschen früher von seinen Straftaten und dass er Straftäter ist. Ich mache das zum Beispiel erst nach der Hälfte. Sondern
und
ich,
vorher wissen die das gar nicht?
Nein.
Und sind dann geschockt sozusagen?
Außer die Lehrer haben vorher was gesagt. Vorher
das ist ja auch
erahnen die, ich spiele damit aber auch. Ne?
Ja. Ja.
Ich sage dann, wenn die dann rumraten und so, dann sage ich, ja, ich bin von der Polizei, ich weiß sowieso, was du gemacht hast. Sag's mir doch gleich, ne? Dann ist dieser Schockmoment da. Dann sage ich, nein, ich bin nicht von der Polizei. Dann sage ich aber auch mal wieder, doch, ich bin von der Polizei. Also, ne, es ist auch ein Spiel mit den Jugendlichen. Aber das machen wir nicht, um die zu verarschen, sondern einfach, um an sie ranzukommen. So, die sehen, okay, es ist locker, wir sind keine Lehrer. Wir machen Spaß, wir lachen auch mal. Wir sagen aber auch, halt jetzt mal die Klappe, du nervst. So, was die Lehrer nicht dürfen oder nicht wollen oder nicht können. Mal so, mal so. Was die Schüler dann aber schockiert und die merken, oh, okay, bis hierhin war vielleicht gut, aber das war jetzt ein Schritt zu weit. So, wir werden nie aggressiv oder sowas, ne? Aber die merken dann, okay, das war jetzt zu viel. Jetzt fahre ich ein bisschen runter. So, und das finden die Lehrer auch gut, weil die merken, okay, manchmal muss das sein. Die dürfen es halt nicht, aber wir sind halt keine Lehrer.
Übrigens nochmal zu der Frage zurückzukommen, von meiner Seite zumindest mal kurz zu beantworten. Es ist natürlich so, dass wir unsere Spezialgebiete deswegen haben, weil wir das natürlich mehr erlebt haben. Steven kann genauso viel über Drogen erzählen, wie ich auch. Ich kann zum Beispiel nicht über Drogen erzählen, weil ich war kein User in dem Sinne. Also ich kann über Drogenschmuggel erzählen, weil das ist meine Straftat, aber ich war kein User. Steven war auch kein User. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal jemanden ins Team rein noch, der User war. Ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, auch Zuverlässigkeit etc. sowas. Ich will das jetzt nicht in Frage stellen, aber es ist doch auch gerade, was diesen Job angeht, neue zu finden, generell schwierig, ne? Weil man natürlich genau gucken muss. Also ihr könnt euch vorstellen, mit einem faulen Ei sozusagen können wir natürlich auch das ganze Projekt wieder kaputt machen.
Ja.
So, deswegen ist es natürlich auch super schwierig. Aber mittlerweile haben wir uns natürlich auch auf diese einzelnen Themengebiete doch sehr geschult und auch selbst für uns die Recherchen betrieben, inwieweit man sich auch schulen kann, je nachdem, aber eben auch Eigenrecherche zu sagen, ich kann hier was drüber erzählen, ich habe es selbst erlebt, ich kann zum Thema was sagen. Wenn ich zum Beispiel das Thema Drogen ein bisschen intensiver durchnehmen soll, weil einfach da auch ein großes Drogenproblem ist, sage ich natürlich immer ehrlicherweise, ich war kein User, ist natürlich immer besser nochmal, auch in dem Fall authentisch sagen zu können, wie das war, kann ich nicht. Ne, so, ich brauche da nicht irgendwas erzählen. Aber ich habe eben gesehen, auch aus meiner Straftat heraus als Drogenschmuggler, speziell meine Opfer, nämlich User, ne, und dann am besten noch deren Kinder. Das ist für mich auch so eine Situation, was mir wirklich Gänsehaut beschert hat, wo ich also gesehen habe, dass ich am Besuchertisch saß und dann eben der Vater da saß und dann kam die Mutter rein sozusagen und die sah genauso Schrott aus wie er, also böse gesagt jetzt, also wirklich runtergekommen. Und dann kommen die Kinder rein und dann muss man einfach sagen, guck sie dir an, weil das sind deine Opfer, ne? Das sind dann so die Menschen, die einem besonders leid tun, so wo man einfach sagt, guck dir das genau an. Also nicht nur die Menschen machst du krank, die das nehmen, sondern das ganze Umfeld von denen machst du kaputt. Ne? Und genau, da fängt es dann eben auch an, dramatisch zu werden. Nichtsdestotrotz sind wir da jetzt schon, also Steven ist natürlich im Cybermobbing einfach viel besser, weil er natürlich diese ganzen Geschichten kennt. Er ist ja auch für uns, für unser Crimex-Team sozusagen, der Technikaffine sozusagen.
Ja, also das da passt halte ich mich total gerne super zurück, zu unserer Schule, ne? Also ich meine, da bist du ja hier in der IT-Abteilung genau richtig.
Also die coole Homepage, die ihr gesehen habt, habe ich natürlich gemacht.
Ja, natürlich.
Benny Kreativ hat mir abgenickt. Zur Seite gestanden. Ja, nicht nur.
Nein, nicht nur.
Du hast dich noch fotografieren lassen.
Ja, genau. Ich sah gut aus. Ne? Ich habe einen guten Eindruck gemacht.
Ja, ist auch okay. Jeder das, was er dann kann.
Sehr schön. Danke.
Danke.
Ja, also. Ja, also ich finde es super spannend und auch super, super wichtig. Eine Sache habe ich noch gelesen und das interessiert mich total. Wie läuft das mit diesem dreitägigen Workshop oder so ab 3 Tage oder was ich gelesen hatte, wenn man auch mal ins Gefängnis begeht. Genau.
Möchtest du es sehen?
Von mir aus. Also, der Workshop setzt sich tatsächlich aus 3 Einheiten zusammen. Es sind nicht 3 ganze Tage.
Okay.
Also es beginnt mit einer Vorbereitung. Diese Vorbereitung heißt, ich fahre zum Beispiel zu der Schule, in die Klasse oder in die zusammengewürfelte Truppe von der Schule oder neuerdings hatten wir sogar ein Jugendzentrum. Fahr dahin, bereite die Teilnehmer, die in die JVA kommen, darauf vor, was die in der JVA erwartet. Das heißt, ich erzähle denen, was da mit denen passiert, damit sie einfach nicht blauäugig reinrennen und keine Angst haben. Viele haben auch Angst, dass die da behalten werden. Und das nehme ich denen halt, diese Angst. Ich erzähle denen natürlich, was wir erwarten, zum Beispiel, dass die drogenfrei sein sollten, nüchtern, dass die auch keine Drogen in den Taschen haben sollen, weil sonst bekommen die dort nämlich eine Anzeige. Und das ist eigentlich die Vorbereitung in dem Sinne. Ne, die Eltern müssen vorher zustimmen, dass die Schüler in die JVA dürfen oder die Kinder. Ne, das ist alles wichtig für uns. Ne. Danach treffen wir uns mit dieser Einheit, mit dieser Gruppe, mit dieser Klasse, was auch immer, an der JVA. Das ist ein anderer Tag. In der JVA werden wir von Sozialarbeitern und Bediensteten in Empfang genommen. Und an die übergeben wir dann auch gleich. Also Benni und ich machen das zusammen manchmal, manchmal einzeln, je nachdem, wie es gerade passt. Die Sozialarbeiter erzählen denen dann, passt auf, das und das erwartet euch jetzt, Taschen müssen leer sein und, und. Als erstes durchlaufen die Jugendlichen dann eine Durchsuchung, wie sie die Besucher erleben. Also von den Kindern oder Schülern, die Eltern zum Beispiel, wenn die ihre Kinder im Gefängnis besuchen. Danach werden die weitergeführt in den inneren Sicherheitsbereich und dort bekommen sie dann zu spüren, was es heißt, verhaftet zu werden. Das heißt, die Jugendlichen werden natürlich nicht verhaftet, sondern ihnen wird einfach gezeigt, wie sie behandelt werden. Alle Bedienstete sind nicht nett in der JVA. Ne? Und sollen sie auch, können sie auch gar nicht sein, weil
übrigens, wir hatten einen Spruch, es gibt schlechte Bedienstete und bessere.
Ja, stimmt.
Das ist jetzt böse, alle, die wir mögen, die das jetzt hören, ist natürlich nicht für alle umzusetzen.
Es gibt immer Ausnahmen.
Ausnahmen,
ne?
Bestätigen
aber,
die Regel.
Ja. Aber auch die sind manchmal schlecht. Nein.
Die
genau.
Machen ja auch nur ihren Job, ne? Klar.
Ja, manche nehmen ihn zu ernst, das sagen aber diese Bediensteten auch oft.
Okay.
Dort werden die dann nochmal durchsucht, wie sie als Verhaftete, als Straftäter durchsucht werden würden. Bis hin zur Umkleidung mit dem Knastjogger. Das müssen die natürlich nicht machen. Also kein Jugendlicher muss sich da drin umziehen und bekommt einen Knastjogger an. Wir wollen auch nicht erschrecken oder abschrecken, sondern wir wollen ganz klar
Realität sensibilisieren.
Sensibilisieren, genau. Das ist uns wichtig und das ist auch der JVA wichtig. Ne? Nach dieser Durchsuchung werden die Jugendlichen in einen Haftraum eingesperrt für 5 bis 10 Minuten ungefähr.
Manchmal auch nur eine Minute. Es ist wirklich abhängig davon, was die Jugendlichen auch wollen.
Tatsächlich reicht es den Jugendlichen oft auch schon 1 Minute. Dieser Raum ist kahl, dreckig, wie halt Zellen sind, wenn man da ankommt. Ne? Nicht alle sind so, aber die meisten halt schon. Nach diesem Einsperren haben die natürlich schon sehr viel erlebt. Und dann geht es weiter durch die JVA über den Freistundenhof in einen Aufenthaltsraum, wo die Jungs von Crimex, die noch in der Haft sitzen, Benny oder ich halt dann auf die Jugendlichen warten, auf die Schüler.
Darf ich ganz kurz
reinpitchen? Natürlich.
Tatsächlich ist es auch so, dass wir in der Vorbereitung immer sagen, Leute, bitte gut frühstücken, weil wenn ihr nämlich nicht gut gefrühstückt habt, dann kann es sein, dass ihr diese Eindrücke, die ihr jetzt gerade gewinnt, dass sie auch dazu führen können, dass man eben vielleicht auch sich nicht so gut fühlt. Dementsprechend bitte gut essen, weil es ist wirklich eine Ausnahmesituation, das zu erleben, auch das in diesen Knast zu sehen, da reinzugehen, das alles zu riechen, zu fühlen. Am Ende kommt noch das Schmecken, da kommt Steven gleich dazu. Und dementsprechend ist es natürlich eine besondere Situation. Und wie gesagt, wir wollen über unsere Projekte keine Opfer schaffen, sondern wirklich nur sensibilisieren.
Mit welcher JVA macht ihr das?
JVA Hannover.
Hannover, okay.
Wir sind schon tatsächlich auch mit einigen weiteren im Gespräch. Mhm. Haben jetzt leider von einer einen Korb bekommen, was ein bisschen schade war, weil es wirklich nur an einem Beamten liegt. Aber wir haben noch Hoffnung, dass die Anstaltsleitung da nochmal einlenkt und sagt, wir finden das Projekt trotzdem gut. Auch wenn die Sicherheit Nein sagt, wir sind trotzdem dabei. Und wir sagen uns immer, der stetige Tropfen, so, das sei, wir bleiben beharrlich.
Ja, Sicherheit ist halt da einfach, ne, das
absolut.
Ist ein Riesenthema.
Du kennst
Thema.
Es, du warst da, deswegen weißt du, wie das läuft. Gerade wir wollen ja auch unser Projekt dann gerne auch so umsetzen, wie wir es bisher machen. Wir bieten es aber auch immer an zu sagen, wir können auch eine abgespeckte Version machen, je nachdem, was JVA dann eben auch ermöglicht. So sind wir wirklich mit einigen schon im Gespräch jetzt noch und da haben wir gute Hoffnung.
Was wir definitiv auch wollen, ist, eine von den JVAs endlich dafür gewinnen zu können, dass wir auch junge Mädchen mitnehmen dürfen, weil in der JVA ist das nicht, in unserer JVA ist das nicht gestattet. Genau.
Genau.
Und die jungen Mädchen aus unseren Klassen haben es halt auch faustdick hinter den Ohren, ne? Muss man ganz klar sagen. Die können das definitiv auch brauchen. Okay. Soll ich einmal weitermachen?
Genau.
Gut. Wenn wir in diesem Aufenthaltsraum, in diesem Besprechungsraum oder Konferenzraum, wie man ihn auch immer nennen möchte, sind, müssen die Jugendlichen erstmal alle Inhaftierten begrüßen, per Handschlag, mit Respekt in die Augen gucken und. Darauf werden sie von den Bediensteten vorbereitet, ne, weil es läuft ganz viel im Knast über Respekt. Danach begeben wir uns in einen Sitzkreis tatsächlich mit den Jugendlichen. Die Jugendlichen dürfen nicht zusammensitzen, sondern müssen immer neben dem Inhaftierten sitzen. Also es ist immer ein jugendlicher Schüler, ein Inhaftierter und so geht das dann weiter mit den Sozialarbeitern und Lehrern natürlich dazwischen. Dann stellen wir uns kurz vor, machen eine kleine Vorstellungsrunde und eine kleine Raterunde. Dann verlangen wir nämlich von den Jugendlichen, dass sie versuchen, die Inhaftierten, die sich gerade mit Handschlag begrüßt haben, die sich gerade mit Name und Alter vorgestellt haben, sollen die versuchen einzuschätzen. Das heißt, wir haben Straftatenkarten auf einem Tisch vorbereitet und die Jugendlichen sind quasi dazu gezwungen, erstmal jemandem quasi ins Gesicht nicht zu sagen, aber die Karte in die Hand zu drücken, du hast das und das gemacht, und sollen halt merken, dass das erstens nicht so leicht ist, über jemanden zu urteilen und auch nicht so leicht ist, jemanden einzuschätzen. Dieses Spiel machen wir ganz klar darum, um hinterher werden die Jugendlichen feststellen, okay, ich lag falsch, eigentlich lagen wir fast nie richtig und der hat die Karte unschuldig bekommen, aber dabei sitzt er vielleicht wegen Mord. Und das machen wir einfach ganz klar, um die Jugendlichen auch wieder da ein Stück weit zu sensibilisieren. Erstens, man kann dem Menschen immer nur vor den Kopf gucken, man kann niemandem in den Kopf gucken, man weiß nie, auf wen man trifft, man weiß nie, mit wem man es zu tun hat.
Hat ja auch eine riesen Vertrauensgeschichte, ne? Also,
genau.
Was ganz wichtig ist, ich glaube, das muss jeder fürs Leben lernen, ne? Also Vertrauen kriegt man nicht geschenkt. Das sollte man sich immer erarbeiten müssen, beziehungsweise erarbeiten. Ne? Also das heißt, wer Vertrauen verschenkt, der dem sollte man auch nicht so schnell vertrauen, würde ich mal sagen. So, und dementsprechend ist natürlich das Spiel auch super zu sagen, also der kann sich als Schäfchen ausgeben, ist aber ein Wolf, ne? So. Und das muss man einfach auch wissen.
Ja, unbedingt. Finde ich, ist ein gutes Beispiel, um die da einfach ein bisschen ranzuführen, ne?
Ich meine, wie oft habe ich die Unschuldskarte bekommen damals? Wie oft habe ich gar keine Karte bekommen, weil die gesagt haben, ich bin Sozialarbeiter. Als Benny und ich einmal gemeinsam in einer Klasse waren, da hatte ich noch einen Ausgang aus der JVA. Da wurde ich für den Polizisten gehalten und Benny für den Straftäter, ganz klar,
also
wegen
was,
der Latte.
Was so Aussehen ausmacht, ne? Ja. Ich meine, ihr werdet alle wahrscheinlich ein Foto von den Jungs auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account nochmal sehen, aber es ist halt einfach dieses Klischee, ja? Also voll. Ben sitzt jetzt hier neben mir, ist tätowiert, ist ja leider oft immer das Erste.
Also wenn
was
du im Duden nachschaust
unter
Straftätern, ist mein Bild zu fett, meinst du, ja?
So ungefähr, ja. Also es ist ja schon irgendwie so ein typisches Klischee, was die Leute dann irgendwie und sagen, ja, der hat bestimmt was richtig Schlimmes gemacht und der auch, naja, so, ne? Also da kann man nicht immer oder sollte man eigentlich nicht immer auf das Äußere schließen.
Nee,
nein.
Genau, absolut nein. Hm.
Das funktioniert aber auch bei unserer Präventionsarbeit super. Weil der Schockmoment, dann ist es halt doch mal ein Schockmoment, ist dann doch groß, wenn die dann mitkriegen, nach und nach, oh Gott, der hat jetzt 15,5 Jahre gesessen, der hat fast jemand umgebracht und solche Sachen.
Ja, das glaube ich.
Ich erzähle das natürlich nie mit Stolz.
Ja. Wobei ich zum Beispiel sagen muss, ich war auch mal hier in Hannover an der Schule gewesen und war da im Lehrerzimmer unterwegs und dann kam der ein oder andere Lehrer vorbei und der eine sagte dann zu mir, ach Mensch, schon wieder die Kripo im Haus. Also es kann auch ganz anders aussehen.
Okay.
Okay, ja gut.
Dann habe ich gesagt, nee, genau das Gegenteil. Wie das Gegenteil.
Ja. Hört man auch nicht alle Tage in
nein,
der Schule, ne?
Nein, absolut nein.
Ja. Um einmal zu dem JVA-Durchgang zurückzukommen und das abzuschließen. Nach dieser Kennenlernrunde essen wir gemeinsam mit den Jugendlichen Knastessen. Das heißt normales Mittagessen. Das ist meistens Dienstag, am vegetarischen Tag sogar. Dort gibt es oft mal etwas Besseres, was aber immer noch schlecht ist. Das Essen ist auch nicht da, damit die Inhaftierten dick werden oder satt werden, sondern es ist einfach dafür da, dass man überlebt, dass man genug Vitamine, also genau gerade so das Muss zu sich nehmen kann.
Aber du hast echt das Phänomen im Knast, gerade was das Essen angeht, dass entweder die Leute super dünn werden oder super dick.
Okay, komisch.
Weil es gibt halt immer Kohlenhydrate ohne Ende.
Ja.
So, die kannst du dir reinballern. Da wirst du natürlich auseinandergehen. Und natürlich, dass viele doch ihr eigenes Paket zu tragen haben. Dementsprechend kompensieren sie es doch oftmals auch mit Essen. Oder du hast eben die Leute, die sagen, boah, ich kann hier nichts runterkriegen und ich habe so viele Probleme. Und die fressen das sozusagen in sich rein, aber nicht in Form von Essen, sondern eben psychisch gesehen. Und dementsprechend nehmen sie total ab.
Ja.
Ich bin das beste Beispiel. Ich habe mich so dick gefressen, als mein Vater am Sterben lag, als diese ganze Zeit war. Vorher war ich noch einigermaßen stabil und doch ein ganzes Stück schlanker, aber dann habe ich das tatsächlich so kompensiert. Über Süßigkeiten, über Kohlenhydrate. Mhm.
Super Saturday.
Super Saturday, ja, da war
Steven
ich.
Steven und ich ins
da
Leben
Da ging
gerufen.
Es ja noch.
Da gab es dann Chips und.
Und das war der Tag, wo nämlich die Einkaufsbox kam und wir beide haben wie die Bekloppten einfach Süßigkeiten rauf und runter bestellt, was man circa 100 Euro im Monat ungefähr, was man sich erarbeitet, dann auch ausgeben kann. Und Steven und ich, also alle zwei Wochen ging das Ganze dann. Dann haben wir hoch und runter bestellt, samstags uns sozusagen in der Phase, wo also die Zellen offen waren, zusammengesetzt. Das ganze Ding rauf und runter aufgegessen sozusagen, mit Bauchschmerzen in die Zelle. Und ich wollte Steven noch die Reste von dem aufdrücken. Er wollte mir seine Reste aufdrücken. Keiner wollte es mehr sehen oder haben. Und nächsten Tag Sonntag oder Montag, Dienstag hatten wir natürlich gar nichts mehr, weil wir alles am Super Saturday aufgegessen haben.
Oh. Und
wir haben das so ein bisschen mit Super Bowl verglichen.
Oder so?
Nee, wir haben Sport geguckt. Nein. Ja, doch, gibt's auch die Möglichkeit, auch in der JVA eben
ne?
auch Sport zu machen. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, es gibt da wirklich verschiedene Ansätze in den Bundesländern. Das eine Bundesland sagt, wir wollen hier keine Tiere züchten, nicht zu viel Sport. Mhm. Vielleicht auch, wir wollen hier nicht irgendwie die Flucht vorbereitet sehen. Also wenn jemand joggt oder so in U-Haft, dann kann das auch mal unterbunden werden, weil die sagen, ja, das ist doch eine Fluchtvorbereitung, was du hier machst. Ne?
Okay.
Genau. Und in anderen Bundesländern ist es so, mach so viel Sport, wie du willst. Aber auch nur zu gewissen Zeiten, dementsprechend auch doch sehr stark reglementiert. Hier in Hannover ist es so, dass du zwar einen Fußballplatz hast, aber wenn da irgendwie 500, 600 Insassen sind, die alle natürlich gerne Fußball spielen wollen und ein Team hat eben 11 und dann nochmal 11, dann hast du 22 auf dem Platz, noch ein paar Reservespieler. Ja, so, und da kannst du es mal hochrechnen, wer jetzt wirklich effektiv dann auch Fußball spielen kann und darf. Genauso mit dem kleinen Fitnessstudio, was in Hannover noch ist, aber auch eigentlich schon am Wackeln ist, weil sie es eigentlich alles abschaffen wollen. Letztendlich mit dem eigenen Körper kannst du natürlich immer auch Liegestütz machen und eine Klimmzugstange gab es auch mal hier und da, aber das war es dann auch schon.
Naja, du machst halt selbst in der Zelle einfach irgendwie, weiß ich nicht.
Genau, ne? Also einfach, genau, so. Sit-Ups, sowas in die Richtung. Was
Alibi-Liederstütze habe ich sie immer genannt. Tatsächlich, ja.
Jetzt habe ich dich unterbrochen, Steven.
Alles gut.
Wie immer.
Wo war ich denn?
Beim Essen.
Beim Essen, ach ja, da sind wir drauf gekommen. Nein, nach dem Essen, bei dem Essen quatscht man mit den Schülern und den Lehrern auch nochmal ganz anders als in diesem Sitzkreis. trotz dessen gehen wir nach dem Essen wieder zurück in den Kreis. Dann erklären wir beziehungsweise die Jungs, unsere Jungs, ich sag jetzt mal unsere Jungs, weil es sind ja Teilnehmer von Crimex, der Behandlungsmaßnahme, erklären den Jugendlichen dann, wie es in Haft wirklich ist, dass das nicht die schöne bunte Welt ist, die sie aus den TikTok-Videos kennen oder den Dokumentationen, weil ich selber habe an der einen oder anderen Dokumentation teilgenommen und es wird schon stark geguckt und vorgegeben, was man zu sagen hat.
Sensationen sollen da erzählt werden.
Genau, und es soll immer sehr schön aussehen. Und klar, mein Haftraum sah super aus. Ich war gut ausgestattet.
Ja, an das Video erinnere ich mich auch.
Ich habe aber auch keine Scheiße gebaut, dass man mir das wegnehmen konnte. Also ich habe mir das erarbeitet. Genau. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich 24 Stunden eingesperrt bin, dass ich nicht entscheiden kann, gehe ich rechts rum, gehe ich links rum, sondern ich zu machen habe, was man mir sagt. Ich habe keine Möglichkeiten, eigene Entscheidungen zu treffen. Also ich bin nicht nur so eingesperrt, sondern selbst der Geist ist einigermaßen eingesperrt. Mhm. Natürlich kann ich in meiner Fantasie überall hinfliehen oder ich kann mich an das Gitter stellen und rausgucken. Aber trotzdem wirst du mit jedem Quadratzentimeter daran erinnert, dass du ein Straftäter bist
übrigens,
und eingesperrt.
Übrigens Problem, wenn du nachts vom Knast träumst.
Oh.
Du denkst ja, die Träume bringen dich raus, aber wenn du anfängst, über den Knast zu träumen, dann hast du ein Problem, weil dann bist du wirklich komplett eingesperrt.
Dann ist das die dann Welt, in der man schon jetzt fest drin ist, ne?
Wenn du denn schlafen kannst. Ich meine, ich habe meine ganze Haftzeit fast gar nicht geschlafen.
Stimmt, das hast du erzählt in einem Interview, ne? Dass dir das wirklich schwer fiel. Und jetzt hast du gesagt, schläfst du zwar nicht mehr, aber du fühlst dich ausgeruhter, ne?
Ja, mittlerweile schlafe ich ganz gut, tatsächlich sogar. Aber es war halt so, dass wenn du anfängst, diese ganze Scheiße, die du über Jahre gemacht hast, auf dich einprasseln zu lassen, dann musst du das auch irgendwie verarbeiten. Und das kannst du nicht, wenn du eine Stunde mit dem Psychologen sprichst oder nochmal eine Stunde mit dem Sozialarbeiter, sondern du bist ja mit dir allein und den Gedanken und die kreisen. Und wenn ich einen guten Tag hatte, so einen richtig guten Tag, wo ich mich ausgepowert habe, habe ich mal 4 Stunden geschlafen oder wenn ich wusste, Besuch ist oder so. Aber die meisten Tage habe ich dann 2 Stunden geschlafen, 3 Stunden geschlafen. Oft bin ich bei meinen Alibi-Liegestütz zusammengebrochen, weil der Körper sich das irgendwann holt.
Klar.
Und das ist natürlich auch belastend. So, ne?
Übrigens, man hat am besten keine Kinder und keine Frau. Oder
ja, das stimmt.
Kein Partner.
Das
weil
zieht
das,
noch mehr runter.
Ja, absolut. Und du kannst es auch nicht kompensieren, wenn du vielleicht eine Partnerin hast, die da am Telefon ist oder so. Mhm. Oder auch die Eltern natürlich, aber die kannst du dir ja nicht wegdenken. Das zum Glück, wenn sie bei dir bleiben, also deine Familie, wenn sie zu dir hält. Aber trotzdem bringt das auch immer wieder auch diese Trauer zurück und so weiter. Und wenn man das nochmal ganze multipliziert mit weiß ich nicht wie viel und dann nochmal über die Kinder nachdenkt.
Das stelle ich mir auch super schwierig vor. Also auch jetzt mal aus meiner Perspektive, wenn ich überlege, mein Mann würde inhaftiert werden. So, na klar, sagt man am Anfang erstmal, klar, ich stehe an deiner Seite und wir schaffen das und ich komme immer zu Besuch. Aber wie lange hält man das wirklich aus?
Und vor allen Dingen, ihr lebt euch auseinander, obwohl ihr es gar nicht wollt.
Ja.
Sein Leben steht und deins geht weiter. Oder das von dir und deinen Kindern oder wie auch immer.
Richtig,
ne? Weil, und das ist auch schwer zu verstehen, also als Inhaftierter. Ne? Das zu realisieren und zu verarbeiten ist auch schwer. Und man lügt ja auch immer alle an. Wenn ich zu Hause angerufen habe und mit meiner Mutter telefoniert habe oder meiner Partnerin damals, die ich damals noch hatte, dann habe ich gelogen. Dann habe ich gesagt, natürlich, es geht mir gut. Mhm. Wenn dann gefragt wurde, ja, erzähl doch mal was. Was soll ich dir denn erzählen?
Ich habe immer eingesperrt. So. Ich habe immer gesagt, hier ist super, mir scheint die Sonne aus dem Arsch.
Ja, man will ja auch nicht, dass
die
sich...
Hat man dir das geglaubt, ja?
Nein, aber die Hoffnung war da, dass es so sein könnte.
Okay. Man möchte ja auch nicht noch mehr Belastung sein. Man ist ja sowieso schon Belastung. Und man will auch nicht, dass die sich Sorgen machen. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, das war allerdings nach der Verhaftung, Steven, ich bin froh, dass du im Knast bist. Da sage ich, warum? Da sagt sie, ich muss mir keine Sorgen mehr um dich machen, ich weiß, wo du bist.
Ja, okay.
So, das hat mir das Herz gebrochen. Ne? Aber obwohl ich immer gedacht habe, ich mache alles richtig, ich habe ja auch alle angelogen, keiner wusste ja, was ich wirklich mache, was ich gemacht habe und. Aber das war schon hart. Mhm. So, das war wirklich hart.
Ja, man spielt halt da ein Spiel so, ne?
Ja, man lebt 2 Leben, ne?
Ja.
Das eine ist das, was man den allen vorspielt, den Menschen, die Menschen, die man vorgibt zu lieben, obwohl man sie eigentlich gar nicht lieben kann, weil sie lieben ja den du vorspielst, sondern und nicht den, der du eigentlich bist. Keiner kennt ja den eigentlichen Steven oder den eigentlichen kriminellen Benny oder kannte damals.
So wie
ne?
wir waren, ne?
Genau. Mhm. Und macht man ja auch nicht. Ich gehe ja nicht rum. Hi, freut mich, dich kennenzulernen. Ich veruntreue Geld und wasche Geld und bin schwer kriminell, ne? Mhm. Macht
nee,
man ja
macht
nicht.
Man nicht. Nee. Also.
Du hast gerade vom früheren Steven gesprochen.
Mhm.
Was würdest du dem denn heute sagen?
dass er ein Idiot ist. Mhm. Also, ganz klar, vielleicht werde ich ihm sogar einen Ohrfeige hauen. Okay. Obwohl ich Gewalt verabscheue, so, ne? Aber ja, ich würde sagen, du bist voll der Idiot. Mach was aus deinem Leben. Das, was ich durch die Kriminalität gemacht habe, hätte ich mir alles hart erarbeiten können. Vielleicht nicht so viel und nicht so schnell, aber ich habe früher mal gedacht, okay, ich will nicht so ein Spießerleben führen. Und heute gucke ich auf meine ganzen alten Schulfreunde, mit denen ich übrigens fast gar keinen Kontakt mehr habe, gucke ich auf die und deren Leben und sehe, okay, die haben ihr Haus gekauft, die haben ihre Familie gegründet. Und ich bin, muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf viele neidisch. Hm. Nicht, weil ich es denen nicht gönne, ich freue mich für die. Aber ich bin neidisch, weil ich das selber auch haben hätte können. Hm. Und mir das selber verbaut habe. So, und das ist, ja, das ist aber auch was, oder das ist auch mit Antrieb wieder mit unserer Arbeit weiterzumachen. All diese Sachen, all diese Gefühle, die ich selber durchlebt habe, die Benny durchlebt hat. Ne, man guckt auf die Leute, nicht weil man es nicht gönnt. Wir sind Gönner, Benny und ich sind Gönner.
Habe ich nie ein Problem mit gehabt. Nee. Soll jeder aber viel haben.
Genau, man hätte es selber auch haben können. Ich hätte 15,5 Jahre von meinem Leben haben können. Die habe ich verschenkt, die habe ich weggeschmissen. Habe ich nicht mal verschenkt, habe ich weggeschmissen. Ich habe, um es sozusagen, dass die Jugendlichen verstehen, ich habe drauf gespuckt, aber nur, weil ich es nicht wusste.
Mein Vater wusste es nicht besser. Mein Vater hat damals mal einen Satz gesagt, der ging sehr tief. Ja, der hat gesagt, mein Sohn, so nach dem Motto, ja, er hat natürlich gesagt, Ben, ne? Warum musstest du kriminell werden? Ich habe es nicht verstanden. Du hattest alles, du hattest alle Ressourcen, du bist nicht dumm, du hättest es anders erreichen können, warum musstest du kriminell werden? Tatsächlich, meine Chronologie ist da ein bisschen anders, also mein Grund, warum ich straffällig geworden bin, ist tatsächlich der, dass ich mich damals an der Börse ganz übel verspekuliert habe, ganz viel Geld verloren habe, Insolvenz anmelden musste und für mich selbst chancenlos gesehen habe, deswegen auch gerne würde ich mir eine Ohrfeige geben und sagen, hey, Lösung wäre gewesen, dann hol doch dein Abi nach und geh studieren. Weil alle, die studieren, haben nicht viel Geld und gehen Kellnern oder sonst irgendwas. Mhm. So, das hätte ich machen sollen. Dann hätte ich meine Wohlfühlphase oder die Wohlverhaltensphase der Insolvenz durchstanden und dann hätte ich wieder bei null anfangen können. So weit war ich damals nicht. Und übrigens, es gibt immer einen Grund, straffällig zu werden, aber es gibt keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung.
Ja, ganz wichtiger Satz.
Absolut.
Ja.
Ne? Es gibt so viele, die wollen das entschuldigen. Es gibt keine Entschuldigung. Du kannst nicht deine sozusagen Bedürfnisse über jemand anders stellen. Und das ist halt immer so, wenn man straffällig wird. Man sagt, ich will mich besser fühlen, mich bereichern oder aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und jemand anders wird sich dafür schlechter fühlen. Das heißt, eine Entschuldigung gibt es nicht. Mhm. Grund, ja.
Mit wie vielen Jahren hat das bei dir angefangen?
Sehr spät, sehr spät. Also ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Das heißt, ich habe da viele christliche Werte mitbekommen, auch lange Zeit gelebt. Zumindest bis Anfang 20. Nach dem Motto, wenn dir einmal jemand eine Ohrfeige links gibt, dann hältst du auch noch die rechte Wange hin, ne? So wie es in der Bibel steht, so ungefähr. Muss aber für mich sagen, dass ich dann ganz klar, und das ist eben das, was mich auch zu einem sehr schwierigen Kriminellen gemacht hat, weil ich habe mich dafür entschieden. Also ich habe nicht gesagt, ups, Peer Group hat mich da hingeführt. Ne? So irgendwie bin ich da reingeraten. Meine Mutter hat auch mal einen tollen Satz gesagt. Sie hat gesagt, du hattest die falschen Freunde. Ich habe gesagt, sag Mama, sei mir nicht böse, aber leider war ich der falsche Freund für ganz viele, weil ich war eher ein Stifter.
Oh ja, okay.
So, und dementsprechend, also ich habe da eine gute, denke ich, hoffe ich zumindest, eine gute Selbstreflexion, weil ich einfach weiß, wo meine Druckpunkte sind. Ich glaube, jeder kennt sich selbst am besten so und man kann sich nicht selbst irgendwie in die Tasche lügen. Also sich selbst zu belügen ist unmöglich. So, und dementsprechend weiß man, wer man ist und genau.
Das habt ihr beide unabhängig jetzt voneinander mit längerem Abstand gesagt, zur Kriminalität entschieden. Das finde ich super spannend. Ja. Also würdet ihr tendenziell eher sagen, dass die jungen Menschen, wie alt auch immer, Anfang 20, 18, keine Ahnung, Mitte 20, tendenziell sich eher wirklich dafür entscheiden oder kommt es schon vor, dass man schnell reinrutscht durch falsche Freunde oder dass man irgendwie mit dabei ist, wenn was passiert und man will irgendwie nicht Außenseiter sein oder so?
Was uns unterscheidet, da wir uns entschieden haben, sind wir für die Gesellschaft und auch für die Justiz auch gefährlicher. Und wir sind nirgendwo reingerutscht. Wir haben keine Ausrede.
Energie, ne? Das ist immer der
genau,
wichtige
wir haben besonders
Aspekt.
Hohe kriminelle Energie. Und das ist natürlich bei uns der Unterschied. Aber unsere Jugendlichen, unsere Schüler, es ist oft so, dass die durch falsche Freunde, durch das Umfeld, in dem die aufwachsen, vielleicht auch durch das Elternhaus, ne? Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber es ist oft so, was man vorgelebt kriegt, erlebt man oder lebt man selber auch. So. Und das ist ganz oft der Fall, dass viele mit reinrutschen und mitgehangen, mitgefangen, das kennen die ja auch noch nicht, ne? Sondern sagen, ja, ich würde meinen Freund nicht verraten und ich war jetzt dabei und habe nur Schmiere gestanden oder ich habe gesehen, mein Freund hat jetzt angefangen mit Drogen zu dealen, ich will das auch so ein bisschen, dann habe ich auch ein bisschen mehr Geld und so rutscht man dann rein und steigert sich ja auch immer weiter, weil man wird gierig. Jeder, der Straftaten begeht, auch die, die vorgeben, ich habe das für meine Familie gemacht. Jede kriminelle Handlung, jede Straftat ist purer Egoismus. Es ist purer Egoismus, weil ich kann sagen, ich mache das für meine Familie, aber am Ende mache ich das, weil ich die Entscheidung selber getroffen habe, ich habe niemanden gefragt. Ich mache das, obwohl ich die Konsequenzen vielleicht sogar weiß. Und ich weiß, ich schädige meine Familie damit. Deswegen ist es purer Egoismus.
Übrigens, da gibt es auch so einen Punkt, wo ich unser Rechtssystem ein bisschen in Frage stelle und ich glaube, ich werde da auch bestätigt von den meisten Jugendgerichten, weil was passiert denn mit einem jungen Menschen, wenn er ins Jugendgefängnis kommt? Ein Arrest ist nochmal gestückelt, das Ganze, oder ein bisschen runtergebrochen, weil im Arrest ist es oftmals so, die sehen sich nicht unbedingt, ja. Aber in einer richtigen Jugendanstalt, da sehen die sich. Und wir haben es früher genannt, wo warst du denn wieder? Ja, ich war in der Universität. Wie lange? 5 Jahre. Ja, was lernt man denn da? Wird man da ein besserer Mensch? Was lernt man da? So, das heißt, wenn man schon im Kopf sich dafür, vielleicht auch deswegen sage ich, wir waren schwierige Kriminelle, weil wir uns ja auch dafür bewusst entschieden haben und gesagt haben, weiß hat nicht geklappt, jetzt schwarz, aber volle Pulle und nicht grau oder so, sondern wirklich schwarz, volle Pulle. Und dementsprechend muss ich sagen, dass eben, ich finde es gut, dass die Jugendgerichte doch sehr spät entscheiden, oftmals die Jugendlichen in den Knast zu stecken. Viele aus unserer Gesellschaft fordern das. Warum nicht schneller strafen? Wie konnte es sein, dass der 100 Strafen begangen hat oder Straftaten begangen hat und immer noch keine Strafe gekriegt hat? Ja, warum? Weil das Gericht weiß, wenn wir sie jetzt reinstecken, haben wir sie abgeschrieben als Gesellschaft.
Richtig, ja.
So, die kriegst du nicht mehr. Das Ding ist durch. Das heißt, nur noch fernhalten von der Gesellschaft.
Ja, das
stimmt. Ist halt schade. Ja. So, dementsprechend unterstreicht das natürlich auch dreimal. Gerade das Umfeld, wir haben es gesagt, ja, sagen wir es jetzt mal, Gangs, Peer Groups, wie auch immer. Und natürlich auch das Elternhaus, ganz klar entscheiden, wo auch zum Teil wirklich die Jugendlichen drauf getrimmt werden, wo wirklich das Elternhaus sagt, ja, wieso, mit 13 kann ja noch nichts passieren. Mach ruhig, mein Sohn, meine Tochter, wie auch immer. Ne? So. Übrigens eine ganz interessante Geschichte. Es gab mal einen Fall, wo also ein Erwachsener ein Mädel angestiftet hat, jemand anders umzubringen. Sie hat die Person umgebracht sozusagen. Wisst ihr, wer mehr bekommen hat? Der den Auftrag gegeben hat.
Ach.
Weil natürlich A, weil er erwachsen ist, ganz klar.
Ja.
Aber er war natürlich derjenige, der Grund, warum dann dieser Mensch gestorben ist. Also das Mädel hat auch genug gekriegt, aber es heißt nicht, wenn man jetzt irgendwie fein raus, ne? Auch ich habe meinen Sohn dazu angestiftet zu klauen. Ne? Mhm. Und wenn der Sohn aber sagt, Papa, du hast doch aber gesagt, dann.
Ah, okay.
Ne? Also, ja. Man muss sich das immer auch so ein bisschen anschauen.
Das stimmt. Ich habe das aber auch schon mitbekommen. Ich habe schon damals in der Schule, gab es immer so einen Austausch mit der JVA Hameln. Da konnte man in der 12. Klasse einmal im Monat irgendwie hin und hat mit den Gefangenen oder den Insassen dann gekocht und konnte mit denen auch irgendwie Brieffreundschaften aufbauen oder
das
so.
Das finde ich gut.
Das war ein ganz, ganz tolles Projekt, aber ist ja auch schon ein bisschen her, dass ich in der 12. Klasse war. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber da habe ich dann auch mitbekommen, dass da wirklich ein 14-Jähriger oder so halt saß, weil der für seine Familie aus kulturellen Gründen, der wurde auch dazu von der Familie beauftragt, weil kriegt ja weniger als ein Erwachsener. So, und dann sitzt er da seine, weiß ich nicht, vielleicht, wenn er Pech hat, 5 Jahre, 8 Jahre und dann war es das ungefähr, ne? Anstatt
übrigens,
irgendwie 25.
Übrigens, das Beispiel gibt es auch ganz besonders, sage ich jetzt mal, mit muslimischem Background, Thema Ehrenmorde. Wo dann also der ältere Bruder vielleicht geschossen hat und der jüngere Bruder sagt, ich war's. So, der ältere Bruder würde nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden und der jüngere Bruder nicht. Ja. Da gibt's ja auch ein ganz konkretes Beispiel. Ich glaube, gibt auch schon einen Film darüber und so weiter. Ganz übel, ne? Ganz, ganz übel. Also, dass da die Familie wirklich erwartet, dass da jemand die Strafe auf sich nimmt. So, und das funktioniert leider. Ne? Ganz traurig.
Allerdings habe ich auch ganz viele ganze Familienstämme im Knast gesehen. Ne, da treffen sich Vater und Sohn und dann kommt noch Cousin dazu und Onkel und Neffe und auf einmal sitzen von einer Familie 10 Leute in einer JVA.
Oh
so verteilt auf 2 Häuser.
Ja.
Ja. Krass. Ganz krass.
Ja.
Ja. Mich würde tatsächlich interessieren, um einen ganz kurzen Bogen zu schaffen. Was möchtet ihr jungen Menschen gerne ans Herz legen und mitteilen? Was ist euer größter Wunsch, das jungen Menschen auf den Weg zu geben?
Wenn sie schon sozusagen gerade an der Kippe sind vielleicht oder irgendwie an…
Betroffene Menschen, ja, die irgendwie gerade auf dem Weg sind. Eure früheren Ich, sage ich mal, kurz bevor ihr angefangen habt.
Also ein ganz kurzer Satz ist, Kriminalität lohnt sich nie. Man hat davon nichts. Man hat nur Probleme, nur Stress. Was auch wichtig ist, ist immer erst nachdenken, bevor man was tut. Ne? Das heißt, fühl du auch niemandem anderen zu, was du selber nicht erleben willst. So, das sage ich immer ganz oft beim Mobbing. So, es gibt Rollenspiele, die ich dann auch mache. Und dann frage ich dich, weil das Mobbingopfer ist dann der größte Mobber, den suche ich mir raus. Ne? Ich finde das vorher raus. Was wir beide auf jeden Fall wollen, ist, baut keine Scheiße, so, um es ganz salopp zu sagen, ne, weil es lohnt sich nicht.
Also ganz klar, da ist ja sozusagen dieser Schwanz, der ist ja zum Teil endlos, so, und das einfach zu wissen, dass wenn ich ein Opfer schaffe, dass ich auch bei mir Opfer schaffe. Das heißt, ganz egoistisch betrachtet, weil bei vielen Leuten funktioniert das nicht, wenn ich sage, denk doch mal an dein Gegenüber. Ja, was machst du mit den Menschen? Aber wenn es dann plötzlich selber wehtut, nämlich du sitzt im Knast, deine Familie muss sich im Knast besuchen. Was macht das mit deiner Familie? Was macht das mit deiner Partnerin? Was macht das mit deinen Kindern eventuell? Ja, gut, in dem Fall bei den Jugendlichen eben eher nicht so mit Kindern, aber trotzdem das Verständnis schaffen, was passiert in deinem Umfeld, wenn du nicht mehr da bist, weil du plötzlich Opfer deiner selbst geworden bist. Du hast eine Straftat begangen, du wirst dafür verurteilt, du gehst ins Gefängnis. Was macht es mit dir? Wie kommst du wieder raus? Ist ein Mann nur ein wirklicher Mann, wenn er mal im Knast gesessen hat, wie in einem tollen Sprichwort aus Russland? Ja, ist totaler Bullshit. Niemand kommt da als Mann raus. Du kommst gebrochen raus. So, und unsere sozusagen, unsere Info oder unser Beistand, den wir leisten wollen, oder ich auch speziell, Steven natürlich auch, ist, den Jugendlichen zu sagen, du musst für dich einen Schritt weiter denken. Niemand übernimmt für dich das Denken. Das heißt, wenn du etwas in den Gang bringst oder in Gang bringst, gerade was Straftaten angeht, gibst du die Kontrolle ab. Und wer kontrolliert das Ganze? Der Zufall. Das heißt, du musst auf dem Schirm haben, dass alles passieren kann. Eine Ohrfeige kann dazu führen, dass ein Mensch stirbt, weil er die Treppe runterfällt, Gleichgewicht verloren hat, wie auch immer. Und du musst vom Schlimmsten ausgehen, kannst nicht immer vom Besten ausgehen. Sei froh, wenn das Beste passiert in deinem Leben, wie auch immer, oder etwas Schlimmes passiert und dann am Ende du nochmal sauber rauskommst, aber geh vom Schlimmsten aus. Und dann kannst du, glaube ich, besser leben und kommst besser durch. Schwer Jugendlichen zu sagen, geben ist seliger denn nehmen. Ja, also das verstehen die meisten nicht, aber genau das haben wir zum Beispiel für unsere Arbeit auch gesehen, also warum wir es auch machen. Wie gesagt, wir werden damit keine Millionäre mehr. Nichtsdestotrotz merken wir einfach das, was wir zurückbekommen, dieses Direkte, wenn ein Jugendlicher zu uns kommt und sagt, oder auch dieses Vertrauen da ist, da kommt vielleicht auch mal eine Schülerin und sagt, hey, kannst du mir da und da nochmal helfen, ich habe dies und dies Problem, ne? Und du siehst einfach diese armen Menschen, ja, diese armen Kinder, die einfach zu Hause vielleicht zum Teil überhaupt nicht diesen Background haben, weil Mama, Papa viel arbeiten müssen, sich denen nicht anvertrauen wollen oder sonst irgendwas, so, da wollen wir einfach Hilfestellung geben. Genau.
Toll. Ja.
Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
Ja,
wir, ja, also ich,
um
das
noch
super
kurz
wichtig
zu ergänzen, wir veranschaulichen das. Ich meine, ich habe zwei Beispiele hier sitzen, die das anhand der Geschichte, die Jugendlichen identifizieren sich mit uns, die Jugendlichen, die schon kriminell geworden sind. Die sehen in uns vielleicht sich selber in 20, 30 Jahren. So. Und bei uns beiden ist es schiefgegangen. Man kann nicht sagen, wir hatten beide Glück. So. Ne? Und diesen Rattenschwanz, den Benny erzählt hat, das ist ja unser Leben. So, ne, ich habe Entscheidungen getroffen, Benny hat Entscheidungen getroffen. Am Ende ist das Resultat. 15,5 Jahre, 8 Jahre. So, das ist das, was zählt. Und das ist auch das, was bei den Jugendlichen am Ende ankommt. Ne, die sehen, okay, es ist, finden das vielleicht cool, dass man so viel Geld hatte und was man sich alles kaufen konnte. Aber am Ende frage ich die Jugendlichen, glaubt ihr, ich bin jetzt glücklicher, wo ich doch viel weniger habe und dafür hart arbeiten muss, oder damals? Es hat noch nie einer gesagt, damals warst du glücklicher. Und das zeigt doch schon, dass wir alles richtig machen oder sagen wir, es versuchen.
Also ein Satz von einem Jugendlichen, der ist mir wirklich so nahe gegangen. Also ich bin nicht der Typ, der weint, aber weil es mir einfach antrainiert wurde oder ich mir selber antrainiert habe, aber das ging mir wirklich nahe. Der sagte zu mir, mein Vater ist auch während der Haft gestorben, genau das gleiche Schicksal, wie Steven erlebt hat. Und der sagte zu mir, wenn dein Vater wüsste, was du heute machst, dann wäre er stolz auf dich. Oh. Da kriege ich jetzt Gänsehaut. Ja. Also das war wirklich für mich so Lohn und einfach die richtige, ne, einfach, dass ich alles gerade richtig mache, dass einfach alles gut funktioniert. Und das war einfach super. Übrigens, für dich nochmal ein Kompliment, dass du es geschafft hast, weil die meisten Sozialarbeiter im Gefängnis gehen wirklich an die Sache ran und sagen, die wollen was verbessern, verbrennen aber ganz schnell, weil sie einfach jede Lüge hören innerhalb kurzer Zeit.
Richtig.
Und einfach den Glauben an die Menschheit verlieren, weil da sind einfach Abgründe. Mhm. Und da sind alle Tricks sozusagen, die da die Inhaftierten auch auffahren, um da irgendwie Verbesserungen, Erleichterungen oder sonst irgendwas zu kriegen.
Total, ja.
So dementsprechend, wir kennen viele SozialarbeiterInnen, ja, die also im Knast dann wirklich gute Vorsätze haben, da was zu bewirken, was zu verändern. Leider verbrennen die ganz schnell, weil die einfach merken, wie es da abläuft. Ja, und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass die Inhaftierten gar nicht mal das Problem sind, sondern die Bediensteten untereinander.
Ja, also das ist genau das, was ich Karim erzählt habe, bevor wir uns zu dieser Folge getroffen haben, dass ich gesagt habe, das waren nicht die jungen Männer, die mich da irgendwie teilweise zur Weißglut getrieben haben. Die haben ja wirklich, also wenn sie inhaftiert waren, meistens ja auch gut mitgearbeitet, es waren dann eher die Bediensteten, die mir da manchmal das Leben zur Hölle gemacht haben. Das war nicht immer so einfach. Gerade als Frau möchte ich mal behaupten. Also,
okay, schade.
Ja. Nee, gar nicht mal so. Hat auch einer meiner Lieblingsbeamten aus Sehne zu mir gesagt, Steven, wir brauchen hier gar keine Gefangene. Wir können das auch alleine.
Wir haben so schon genug Probleme, ne?
Genau.
Naja, gut, es ist halt, finde ich, auch nochmal so einfach eine eigene Welt. Ne? Also man schließt hinter sich zu, dann ist man drin und da passiert einfach ganz anders als in einer normalen Gesellschaft, wenn du draußen unterwegs bist in einem.
Die Ohren ticken definitiv anders, ja.
Selbst wir haben unsere eigenen Gesetze dort, ne? Ich meine, wer einen Kinderschänder mit dem Kaffee trinkt, ist nichts Besseres.
Richtig.
Und wird auch so behandelt. So.
Übrigens, da hatte ich mal so ein paar Jungs, die gesagt haben, so ein Vergewaltiger müsste man noch mal zeigen und den auch mal selber vergewaltigen. Und dann habe ich ihnen die Frage gestellt, warte mal, der Vergewaltiger von einem Vergewaltiger ist was?
Ja.
Ein Vergewaltiger, also du machst dich zu dem, was du hast,
ja,
nur um ihm zu zeigen, was richtig und was falsch ist.
Ja, ist auch Quatsch.
Also viele Leute mögen ja auch Recht haben, auch gerade in der Arbeit mit den Jugendlichen, ne? Wenn mir jemand sagt, ich musste ihm eine Ohrfeige geben, weil der schuldete mir was und der führt mich in der Nase rum und so, dann kann ich den ja auch verstehen und sagen, hey, du hast ja Recht, aber er ist nicht dein Job. Ja. Dafür gibt es eben eine Gerichtsbarkeit. So, lass doch die Leute, die den Job ergriffen haben, den Job machen, nämlich die Polizei und nicht du. Ansonsten kann ich dir hier jeden Tag irgendwie gefühlt 1 Million Menschen hinstellen, den kannst du jedem eine Ohrfeige geben, weil alle haben es verdient. Aber es ist eben nicht dein Job.
Ja.
So,
ja,
das müssen andere erledigen, weil sonst kümmere dich um dein Leben, du hast mit dir genug zu tun.
Ja, total. Ne?
So.
Gibt es denn irgendwas, das würde mich jetzt so abschließend nochmal interessieren, in Hannover oder auch Umgebung oder wie auch immer, wo man sagen kann, okay, ich merke jetzt als junger Mensch, ich drifte vielleicht gerade in so eine Richtung ab, meine Schule bietet vielleicht so ein tolles Präventionsprogramm nicht an, meinen Freunden möchte ich irgendwie nicht sagen, ich will das eigentlich nicht, mit meinen Eltern kann ich nicht sprechen, an wen kann ich mich denn wenden? Also gibt es irgendwie speziell was? Also ich meine, außer dass ich jetzt sage, klar, manchmal kommen die auch zu mir dann zur Schulsozialarbeit oder sie haben vielleicht irgendwie eine Beratungsstelle, die sie schon kennen, die einfach ja erstmal grundsätzlich auch jeden berät, egal welches Thema. Aber gibt es ganz speziell da irgendwie Programme?
Grundsätzlich Programme weiß ich jetzt so gar nicht, aber es gibt natürlich viele Jugendzentren, wo auch Sozialarbeiter arbeiten, die sich auch größte Mühe geben, was ich zuletzt erst gesehen habe mit dem letzten JVA-Durchgang.
Ja.
Dann gibt es natürlich auch Telefonnummern, wo man anonym anrufen kann. Mhm. Es gibt uns, also auch an uns kann man sich wenden. Wir können vielleicht nicht jede Frage beantworten, aber wissen zur Not, wen man fragen kann.
Okay.
Ne? Mhm. Aber wir hören halt auch zu. Wichtig bei Jugendlichen ist ja ganz oft, die wollen gar keine Hilfe, die wollen einfach nur, dass man ihnen zuhört, dass man sie ernst nimmt.
Mhm.
Und das hilft ganz vielen schon. Und
das ist schon Hilfe genug, ja, ne? Genau.
Und das können auch wir leisten tatsächlich. Dafür sind wir auch da. Wir kommen nicht nur schnöde an die Schulen, sondern das ist das, was ich meine mit Nachhaltigkeit.
Mhm.
So, wir sind keine ausgebildeten Sozialarbeiter. Wir können auch nicht immer sagen, was richtig und was falsch ist. Aber bei uns ist es das Herz, was dahinter hängt. Und die Erfahrung durch das, was wir selber erlebt haben. Und wenn wir es nicht erlebt haben, kennen wir jemanden, der es erlebt hat. Mhm. Weil nach so vielen Jahren in Haft haben wir einfach jede Geschichte gehört, jedes Schicksal gesehen und alles erlebt. So. Und wie gesagt, zur Not kennen wir halt jemanden, den man fragen kann.
Ja, das ist genau. Super.
Und vor allen Dingen muss ich sagen, was ja mal kurz aufflackerte, aber dann auch wieder irgendwie eingeschlafen ist, ne, diese ganze Streetworker-Geschichte so ein bisschen, das gab ja mal so ein bisschen Push in die Richtung, aber es hat ja doch wieder ganz schön nachgelassen. Total. Und ich finde gerade an den Schulen, dass die Sozialarbeit da wirklich so verstärkt wurde über die letzten, sag ich mal, 10 Jahre, absolut Gold wert.
Ja.
Leider sind natürlich die Sozialarbeiter an den Schulen ganz schnell auch überfordert, weil sie sehen, meine Güte, hier gibt es so viele Probleme, ist ja Wahnsinn. So deswegen, man könnte noch Geschwader von Streetworkern einsetzen, die auch nochmal vielleicht eine ähnliche Arbeit leisten. Nochmal, wir sind absolut nur dafür da, dazu zu spielen, sozusagen unterstützend da zu sein. Wir können die wirklich wichtige Arbeit der Sozialarbeiter an den Schulen gar nicht abnehmen, es geht gar nicht. Ja. Wir sind aber da, einfach mal authentisch zu sagen, aus unserer Sicht der Dinge, wie wir das sehen. Ne? Nochmal ganz kurz dazu. Ich bin ja mittlerweile Antigewalttrainer. Steven ist auf dem Weg dahin. Wir müssen uns natürlich auch schauen, wie wir uns weiterbilden können, fortbilden können. In Deutschland ist nun mal Land der Scheine. Ohne Scheine bist du nicht so. Das heißt, du musst eben auch was vorweisen können. So versuchen wir natürlich auch zu schauen, was wäre für uns interessant als Fortbildungsmaßnahme, um da vielleicht auch nochmal ein bisschen besser arbeiten zu können. Niemand ist perfekt und wir sind alle auf einer Bildungsreise. So, das heißt, wir lernen alle noch was dazu und immer. Genau, und deswegen für uns die Sache natürlich sehr wichtig. Aber ich glaube, Anlaufstelle in der Schule ist natürlich immer super, erstmal die Sozialarbeit oder eben vielleicht auch eine Vertrauenslehrer-Position aufzusuchen, um da eben Erstgespräche zu führen. Und Steven sagt es ja auch, man muss einfach auch nur wissen, wo bekomme ich Hilfe. Aber ich glaube, das Internet hat es da doch ein bisschen einfacher gemacht als zum Beispiel in meiner Generation, wo man wirklich erstmal Menschen ansprechen musste. Man kann doch eine ganze Menge recherchieren.
Ja.
Man muss es halt wollen auch, ne? Man muss halt Hilfe wollen und die auch annehmen können. Das ist wichtig. Ganz viele Leute haben Probleme, Hilfe anzunehmen. Also ich meine, wir kennen das auch. Ich glaube, drinnen keiner von uns hätte um Hilfe gebeten. Also wenn uns jemand Hilfe uns unterstützt hätte, geholfen hätte, hätten wir es wahrscheinlich auch angenommen. Aber man sieht es oftmals, wenn dann der große Bruder irgendwie den kleinen Bruder zu Hause anruft und sagt, kannst du mir mal irgendwie Unterstützung zukommen lassen? Das ist super schwer.
Ja, das stimmt. Ist aber wirklich so, da hast du recht und ich finde, das ist ein ganz gutes Abschlusswort. Also an jeder Schule, egal wo ihr seid, von Grundschule bis Berufsschule, gibt es wirklich mittlerweile Schulsozialarbeiter, Beratungslehrkräfte sowieso. Und da sollte man sich nicht scheuen, wenn man sagt, ich brauche mal jemanden, einfach nur um zu reden. Und natürlich auch bei euch beiden, Crimex, wir werden euch das auch in die Shownotes reinschreiben.
Genau,
die Links reinschreiben und dann könnt ihr darüber ganz einfach euch auch gerne melden.
Total. Ihr habt ja auch schon ein bisschen rausgehört an die Zuschauer, die Crimex sind schon sehr offen. Also wenn euch da irgendwas auf der Seele brennt, würde ich jetzt mal ganz dreist einfach sagen, meldet euch.
Sehr gerne.
Bei euch.
Auf jeden Fall.
Wir werden auf jeden Fall Instagram und die ganzen Kanäle, Webseite verlinken in den Shownotes. Schaut unbedingt vorbei. Einfach mal raufschauen auf die Webseite, würde ich sagen, schadet sowieso nicht. Und an dieser Stelle bedanken wir uns vom Herzen, dass ihr die Reise zu uns genommen habt und für uns da wart. Und wenn irgendwelche Fragen auftauchen, werden wir sie weiterleiten an euch und vielleicht sogar noch mal eine zweite Folge aufnehmen.
Ja, ich würde mich total freuen.
Super. Und wer auch immer jetzt das Ganze hört und für uns Multiplikator sein kann, bitte gerne weitererzählen und vor allen Dingen auch vielleicht später in einem späteren Zeitpunkt an uns denken. Wer weiß, wer wann, wie, wo sich nochmal meldet.
Richtig, genau.
Das wäre super.
Schön, dass ihr beiden da wart. Vielen Dank.
Danke auch.
Schönen Dank, dass wir da sein durften. War unsere erste Podcast-Folge und war cool.
Dankeschön auch von meiner Seite. Kann ich nur auch so.
Super, dann vielen Dank und wir hören uns.
Ja, tschüssi.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ja, Gina, herzlich willkommen zurück in unserem Studio in der heutigen Zeit.
Ganz, ganz tolles Interview. Ganz tolle Persönlichkeiten, die beiden. Es hat richtig Spaß gemacht, sich mit denen auszutauschen. Die haben auch ganz, ganz viel zu erzählen und ich habe denen super gerne zugehört.
Ich finde es so schön, dass wir irgendwie auch diese Chance hatten, die beiden heute bei uns zu haben.
Ja.
Denn, wie sie auch gesagt haben im Interview, es ist total schwer, im Gefängnis quasi Kontakte zu knüpfen, weil dort ja irgendwie auch immer jeder gegeneinander ist oder auch viel Hass und auch Gewalt herrscht im Gefängnis. Das wusste ich vorher zwar auch schon, aber für mich war es immer so, also gut, ich bin halt auch ein sehr soziales Wesen. Ich würde mir da schon meine Menschen suchen. Ich glaube, dort läuft das alles nochmal ganz anders, wie sie auch schon berichtet haben.
Ja, andere Welt.
Und deswegen bin ich froh, dass wir dennoch die Chance bekommen haben, zwei Menschen aus dem Gefängnis hier zu haben, die eben, ich sag jetzt mal, eine gute Bekanntschaft oder eine Freundschaft aufgebaut haben, die nach der Gefängniszeit immer noch hält.
Ja.
Und
ja,
das ist gerade irgendwie so besonders für mich gewesen in diesem Interview, dass wir mit den beiden reden durften, weil das ja irgendwie auch nochmal zeigt, wie ist es eigentlich wirklich im Gefängnis und wie sehr kann man daran kaputt gehen, ne?
Ja, total. Ich finde, die haben auch eine ganz tolle Einstellung und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die bei den jungen Leuten auch gut ankommen mit ihrer Art, weil sie halt nicht so mit dem Finger auf einen zeigen, ne? Weil sie es halt auch selbst einfach erlebt haben, straffällig zu sein. Und ich glaube, uns war einfach wichtig, diese Thematik aufzugreifen, weil auch wenn vielleicht bei uns akut hier an der Schule nichts auffällig Straffälliges passiert, glaube ich, dass viele in jungen Jahren, im jugendlichen Alter, jungen Erwachsenenalter doch auch schnell mal auf die schiefe Bahn geraten können. Und gerade für diese Menschen oder für Menschen, die jemanden kennen, der auf die schiefe Bahn geraten ist, kann das ja vielleicht eine hilfreiche Folge sein, um sich Hilfe zu suchen, um vielleicht auch einfach nochmal zu sagen, ach Mensch, stopp, okay, da sollte ich vielleicht irgendwie mal drüber nachdenken. Und
total.
Ja.
Ja. Was mich auch gefreut hat, das passiert ja alles sehr auf Augenhöhe, ne?
Ja. Ja,
also ich finde, die beiden sind ja wirklich extrem. Sie haben ja auch ein bisschen erzählt, wie sie es quasi in den Schulen machen, in den Klassen machen. Und das ist ja wirklich auf Augenhöhe.
Mm.
Und das finde ich heutzutage so wichtig,
ist
dass es auf Augenhöhe
wichtig,
passiert.
Ja.
Sie stellen sich nicht als, ich sag jetzt mal ganz blöd gesagt, was Besseres dar.
Ja,
ne? Weil
ja,
nur weil sie diese Erfahrung gesammelt haben, sondern sie wollen wirklich mit dem vollsten Herzen den jungen Menschen beiseite stehen und quasi die auf die Bahn schieben, dass sie nicht mehr ins Gefängnis kommen.
Ja.
Das finde ich so schön. Also
ganz, ganz wichtige Arbeit, die die leisten. Ich supporte das total. Und ich würde sagen, es ist wichtig, dass wir in die Shownotes nochmal ein paar Infos reinpacken, gerade für euch als unsere ZuhörerInnen, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, Anlaufstellen haben wollt, wenn ihr selbst vielleicht irgendwie denkt, oh Mensch, wenn ich so jetzt weitermache, dann könnte das doch in eine schlimmere Richtung gehen. Oder wenn ihr jemanden kennt, gerne mit dem Hinweis auf diese Folge. Ihr seid nicht alleine und jeder baut mal irgendwie Scheiße, aber es ist wichtig, dass ihr da nicht ganz so dolle reinrutscht und vielleicht ein bisschen auf euch achtet.
Ich wollte gerade sagen, auf sich selbst achten ist, glaube ich, so das Ding. Ne? Schaut mal selbst ein bisschen auf euch und reflektiert da ein bisschen vielleicht, wohin es so geht.
Okay.
Ja, vielen Dank, dass ihr so lange mit dabei wart. Das war auch irgendwie eine unserer längsten Folgen, glaube ich, die wir bisher hatten. Finde ich aber auch gerechtfertigt für dieses Thema.
Ja.
Und wir freuen uns, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Und wir würden sagen, wir freuen uns schon, euch übernächste Woche wieder an den Ohren zu liegen.
Ja, schaltet wieder ein und bis dahin.
Wir freuen uns. Ciao.
Ciao.